Die Botschaft Investitionen wurde von William Marion Branham am 26. Januar 1963 in Phoenix, Arizona, USA gepredigt. Der Übersetzer ist Konrad Klaus. Guten Morgen an alle. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin etwas knapp. Ihr solltet das ein bisschen runterziehen. Das ist eine Art Überraschung für mich, heute Morgen hier zu sein, denn ich beabsichtigte, die Stadt heute Morgen um 6 Uhr zu verlassen, um mit einigen Freunden etwa 150 Meilen nach Norden zu fahren. Als man mir sagte, dass ich heute Morgen hier sein sollte, um beim Frühstück zu sprechen, musste ich mich irgendwie beeilen und unser Programm ein wenig ändern. Es ist jedoch immer ein Vorrecht, dort zu sein, wo das Volk des Herrn ist. Wo das frisch Geschlachtete ist, werden die Adler sich versammeln, und ich bin so glücklich, hier zu sein und alle unsere Freunde wiederzutreffen, diese feine Gemeinschaft. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich hier mit einem Mann stehe, der das Evangelium gepredigt hat, als ich noch ein kleiner Kerl war, und das dauert schon lange zurück. Aber ich bin so dankbar, hier mit den Menschen zusammen zu sein, und jetzt ist heute Abend wieder ein großartiger Abend. Wir erwarten von Gott, dass er große Dinge tut. Und während dieser Woche hatte ich das Vorrecht, hier durch das Maricopa-Tal auf und ab zu gehen und mit den Menschen und ihren Gemeinden zu sprechen. Und wir hatten eine großartige Zeit. Ich bin so dankbar für die Gemeinschaft und für den Heiligen Geist unter seinem Volk. Und ich freue mich auf Sonntagnachmittag, wenn es ist ein Vorrecht, am Sonntagnachmittag wieder zu sprechen und dann Montagabend beim Gastmahl. Ich vertraue darauf, dass alles, was getan und gesagt wird, am Montagabend einen großen Höhepunkt haben wird. Bruder Oral Roberts wurde ausgewählt, um beim einen Gastmahl zu sprechen, und wir wollen für ihn beten. Beten, dass Gott ihm eine solche Botschaft gibt, die Phoenix auf die Knie zwingt, zitternd, seht, erschütternd vor der Gegenwart Gottes, im Angesicht der Menschen, und wir hoffen, dass dies geschehen wird. Und auf der ganzen Linie, bei allem, was getan wird, vertrauen wir darauf, dass es bei Phoenix einen solchen Eindruck hinterlassen wird, dass ihr nie mehr dieselben sein könnt. Und die Menschen, die ihr gewesen seid und in die eigenen Städte zurückkehren werden, werden nicht den Weg zurückgehen, den ihr verlassen habt. Ihr werdet inspiriert und mit mehr Entschlossenheit zurückkehren, um das Werk des Herrn zu tun, mit einer neuen Vision von Gott. Ich bin hier wegen einer Vision. Und wenn jemand von euch jemals eines der Bänder angenommen, ich bin kein Bandverkäufer. Natürlich haben wir ein Bandgeschäft auf der Welt. Aber wenn ihr jemals ein Band von mir gekauft habt, oder auch nicht von mir, sondern von Herrn McGurry, er ist hier irgendwo und nimmt heute Morgen die Bänder auf, dann holt euch dieses. Wie spät ist es, Herr? Ich stehe an einem Ort, an dem ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe Visionen gesehen, seit ich ein kleiner Junge war. Und das Erste, woran ich mich erinnern kann, war auch eine Vision. Und ich, bevor Leute von irgendwoher kommen, bitte ich jeden, mir ein einziges Mal zu zeigen, dass eine davon jemals gescheitert wäre. Es kann nicht scheitern. Es ist Gott. Deshalb hat mich dieser in einen solchen Zustand versetzt, bis ich, wenn ich darüber nachdenke, zerreißt es mich einfach. Und ich weiß, dass etwas passieren wird. Und ich hätte Angst. Genau wie das, was ich neulich zu jemandem gesagt habe. Uns ist klar, dass wir Gott nicht einfach als Spielchen betrachten können. Und wir wollen nicht die Gaben Gottes nehmen und daraus Spielchen machen. Wenn du sagst, der Herr hat etwas gesagt, dann sei dir sicher, dass es der Herr ist, der es gesagt hat. Es sollte nicht nur ein Eindruck davon sein. Seht ihr? Davon gibt es heute zu viel und die Menschen wissen es nicht, wie sie Vertrauen aufbauen sollen. Wenn Gott etwas sagt, dann muss es genauso sein. Es muss genauso geschehen. So können wir der Bibel vertrauen. Am Anfang hatte sie einen Messias verheißen. Die hebräischen Propheten sprachen von einem Messias und davon, was er tun würde. Dieser Messias kam genauso, wie es vorgesehen war. Einerseits sagt die Bibel, dass es zu einer bestimmten Zeit geschehen wird. Das tut sie auch, und zwar ganz genau. Jetzt haben wir das Vertrauen, dass es eine Entrückung geben wird. Und Jesus wird kommen. Wir sind genau hier, denn es ist noch nie irgendwo anders fehlgeschlagen und es kann auch jetzt nicht fehlschlagen. Das ist unsere Zuversicht. wie damals bei Jeremia. Der Herr hat ihm gesagt, er solle das Joch auf seinen Hals legen. Egal welcher Prophet oder was auch immer das gesagt hatte, alles, was gegen die 70 Jahre unter in Babylon gerichtet war, es musste so sein. Und doch erhob sich Hanania, ein Prophet, ein Sohn eines Propheten, und er nahm das Joch von Jeremias Hals herunter und zerbrach es und sagte, so spricht der Herr, in 2 Jahren werden sie wiederkommen. Da sagte auch der Prophet Jeremia, Amen, Hanania. Der Herr erfüllt deine Worte. Aber lasst uns nicht vergessen, dass es schon Propheten vor uns gab. Und wenn, der Prophet ist erst dann anerkannt, wenn seine Prophezeiung in Erfüllung geht. Ich denke, das ist eine sehr gute Pfingstlektion. Seht ihr? Wir können beeindruckt sein, wir können begeistert sein und wir können die Freude und den Segen des Herrn haben. Aber wenn wir im Namen des Herrn sprechen und wenn das, was wir sagen, nicht genau mit dem Wort Gottes übereinstimmt, haltet euch fern davon. Es ist mir egal, wie gut es aussieht. Denn dies ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus. Bleibt bei diesem Wort. Verlasst es nicht. Für nichts, seht ihr? Nun seht, wenn Hanania nun daran gedacht hätte, an diese Offenbarung, und ich glaube nicht, dass der Mann ein Heuchler war. Er war inspiriert, aber es war nicht gleichzusetzen mit dem Wort. Es muss das Wort sein. Und einmal geschah es wieder, als Josaphat herabkam, um Achab zu besuchen. Und sie hielten einen Rat und gingen hinauf nach Ramoth-Gilead. Und Josaphat sagte, nun, natürlich, meine Wagen sind wie deine, mein Volk wie deins. Er sagte, aber sollten wir nicht den Herrn befragen? Und Ahab sagte, ja, das sollten wir tun. So hatten sie 400 hebräische Propheten, nicht Baal-Propheten, nicht Heiden, sondern hebräische Propheten. Zedekia trat mit 2 großen Hörnern vor und sagte, so spricht der Herr, damit wirst du Syrien endgültig aus dem Land vertreiben. Grundlegend hatte er recht, aber es gehört noch mehr dazu. Du kannst noch so grundlegend recht haben, doch die Verheißungen Gottes sind an eine Bedingung geknüpft. Sie hielten ihre Opfer so pietätvoll wie möglich. Sie taten, was der Herr ihnen sagte, aber ohne diese Aufrichtigkeit dahinter. Die Opfer wurden zu einer Familientradition. Und das ist es, wo wir an diesem Pfingsten hinkommen. Eine Familientradition. Wir benötigen mehr Aufrichtigkeit als das. Wenn wir erwarten, dass Gott auf diese Segnungen und Verheißungen antwortet, müssen wir uns auf die Aufrichtigkeit des Wortes besinnen. Bleib bei dem, was das Wort sagt. Nun, dieser Prophet hatte grundsätzlich recht. Als Gott das Land aufteilte, übergab Josua das Land an Israel. Und hier waren die Feinde und füllten ihre Bäuche mit dem Weizen, der in Ramoth angebaut wurde. Und er hatte grundsätzlich recht, aber es gab Bedingungen. Und die Propheten und die Minister, die Prophezeiten, hatten genau recht. Und sie sagten, diesen Mann Gottes, Josaphat, war das ein wenig gegensätzlich vorgekommen. Und er sagte, ist da nicht noch einer? Einer mehr, nachdem er 400 hatte? Warum? Das schien lächerlich. Aber tief im Herzen dieses Mannes wusste er, dass etwas nicht stimmte. Jeder Mann Gottes kann sehen, dass da etwas nicht stimmt. Unsere Segnungen sind gut, aber sie genügen nicht den Anforderungen. So sah er, dass etwas nicht stimmte und sagte, ist da nicht noch einer? Und er sagte, ja, es gibt noch einen, Micha, der Sohn Jimlas. Aber, sagte er, ich hasse ihn. Und er sagte, er zerreißt uns ständig und tadelt uns. Er sagte, der König soll das nicht sagen. Aber lasst uns ihn hören. Und so ließen sie ihn kommen. Und sie sagten, jetzt bist du lange genug aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden. Jetzt kannst du hierher kommen und dasselbe sagen wie sie. Und es wird alles gut. Er sagte, so wahr Gott der Herr lebt, ich werde nur das sagen, was er mir aufs Herz legt, sagte er zu ihnen. Wir brauchen wieder den Jimla, wir brauchen Micha. Und dann verlangte er, in einer Nacht auf den Herrn zu warten. Und als er die Vision des Herrn sah, prüfte er sie mit dem Wort. Und als er es mit dem Wort prüfte, waren das Wort und die Vision übereinstimmend. Dann trat er vor sie hin und sagte ihnen, was geschehen würde. Und Zedekia schlug ihm natürlich aufs Maul und sagte, welchen Weg ist das Wort? Ist denn der Herr gegangen, als er mich verlassen hat? Der Geist des Herrn, als er mich verließ. Er sagte, das wirst du schon sehen. Und Ahab sagte, bringt diesen Mann in den Kerkern. Gebt ihm das Brot des Elends. Und er sagte, wenn ich wiederkomme, werde ich mit dir verhandeln. Und er sagte, wenn du jemals zurückkehrst, hat der Herr nicht zu mir gesprochen. Siehst du, es muss mit dem Wort sein. Und das müssen wir uns merken. Nebenbei bemerkt ich bin nicht gekommen, um das zu sagen. Lasst uns beten. Lasst uns alle unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, wir kommen heute Morgen im Namen des Herrn Jesus. Und hier hast du mir heute Morgen, Herr, diese schöne Menschenmenge gegeben, damit ich ein paar Worte zu diesen Geschäftsleuten aus dem ganzen Land sprechen kann. Herr, ich bitte dich, dass du heute Morgen gewährst, dass etwas gesagt wird, dass nicht nur jemand hier steht, um Zeit zu schinden oder zu unterhalten, sondern dass das Wort des Herrn auf eine uns unbekannte Art und Weise hervorgebracht wird, das den Menschen in dieser großen Stunde helfen wird. Heile die Kranken, die Bedrängten. Gott, wir bitten dich, dass du die Herzen dieser Geschäftsleute bewegst. Segne die Prediger, deine Gläubigen in den verschiedenen Phasen und Abteilungen und Gaben und Ämtern, in die du sie gestellt hast. Und mögen wir heute Morgen mit der gleichen Haltung gehen wie diejenigen, die von Emmaus kamen und sagten, brannte nicht unser Herz in uns? Möge der Heilige Geist jetzt kommen und in den nächsten Minuten zu unseren Herzen sprechen, durch das Wort. Gewähre es, Herr. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Für diejenigen, die sich gerne ein paar Notizen machen möchten, habe ich die Notizen gemacht, um mich zu erinnern. Ich war fest entschlossen, heute woanders hinzugehen, aber es ist immer das Wort des Herrn oder die Gelegenheit für ihn zu sprechen. Es hat Vorrang. Wir wissen nicht, wann wir diese Welt verlassen werden und wir wollen jedes noch so kleine Zeitfenster nutzen, das uns zur Verfügung steht. Ich möchte heute Morgen aus dem Matthäus-Evangelium, dem 19. Kapitel mit dem 16. Vers beginnend, einen kleinen Text vorlesen, um daraus, wenn der Heilige Geist es will, einen Kontext zu ziehen. Und siehe, da kam einer, und er sprach zu ihm, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben erwerbe oder das ewige Leben haben kann? Ich möchte nur einen Augenblick innehalten, was könnte ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben erhalte? Er aber sprach zu ihm, warum nennst du mich gut? Es ist niemand gut, außer einer, nämlich Gott. Willst du aber in das ewige Leben hineingehen, so halte alle Gebote. Er sprach zu ihm, welche? Jesus sprach, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und der Jüngling sprach zu ihm, dies alles habe ich von meiner Jugend auf gehalten. Was fehlt mir noch? Und Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So gehe hin und verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du Schätze im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte große Güter. Da sprach Jesus zu den Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwerlich in das Reich der Himmel eingehen. Ich sage euch abermals, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Und als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann denn dann noch gerettet werden? Und Jesus sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Nun möchte ich aus dieser kleinen Sache hier einen Zusammenhang bauen, wenn ihr mir das erlaubt, nur ein paar Minuten. Nun, wir können uns das Ereignis vorstellen. Und da es sich um das Frühstück der Geschäftsleute handelt, ist am Samstagmorgen das normale Frühstück, glaube ich. Ich hatte das Privileg, letzten Samstagmorgen zu sprechen, welches, ich schätze, diese Einladung von diesen feinen Brüdern, die mich in meinem Analphabetentum vor klugen und gebildeten Leuten auftreten lassen, um diese Botschaft zu verkünden, von der ich fühle, dass sie unsere Herzen brauchen. Und ich weiß das zu schätzen, wenn sich viele Türen schnell hinter mir schließen. Deshalb bin ich diesen Männern dankbar und bete, dass Gott sie segnet. Letzten Samstagmorgen versuchte ich, eine Botschaft zu bringen, die ich für notwendig hielt. Ich sprach über Usia, wie er ein großer Mann war, ein Vorbild vor Jesaja. Aber als er sich erhob, versuchte er, den Platz eines Priesters, eines Ministers einzunehmen. Und als er das tat, schlug Gott ihn mit Aussatz. Und das war eine große Lektion für Jesaja, um zu wissen, dass er auf nichts anderes als auf Gott vertrauen sollte. Dann war er im Tempel und sah die Stätte. Ich bat meine Brüder, versucht nicht den Platz von nichts als einem Geschäftsmann einzunehmen, wozu euch immer Gott auch berufen hat. Versucht nicht Prediger zu sein, denn wir haben sowieso es schwer genug, die Dinge richtig zu machen. Und ihr bringt es durcheinander. Also lasst uns einfach das bleiben, was Gott uns berufen hat. Wenn ich denke, für die Laien ist es eine gute Sache, wenn wir versuchen, das zu bleiben. Versucht nicht, euch für jemanden anders auszugeben. Seht ihr? Seid einfach, was ihr seid. Wir alle wären gerne ein Billy Graham oder ein Oral Roberts. Wir wären alle gerne so. Aber denkt daran, dass wir im Reich Gottes und in seiner großartigen Wirtschaftsordnung, wenn wir den Fußabtreter sein sollten, wenn das unser Platz ist, genauso sein sollten wie diese. Seht ihr? Aber ihr müsst an eurem Posten bleiben, den Christus euch zugestellt hat. Ich möchte heute Morgen nun über Folgendes sprechen. Investitionen. Jeder gute Geschäftsmann ist an einigen guten Investitionen interessiert. Ich habe dies gewählt, weil es Geschäftsleute sind, die an Investitionen interessiert sind. Und die meisten Menschen mögen das, Investitionen. Und besonders für eine Gruppe von Geschäftsleuten sollte es hervorragend sein. Und wir sind immer auf der Suche nach einem Ort, an dem wir ein paar Investitionen tätigen können, um ein paar Dollar zu verdienen. Und das ist auch in Ordnung. Dagegen habe ich nichts zu sagen. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich spreche zu euch von der allerbesten Investition, die ich kenne, um eine Investition zu machen. Vielmehr der allerbeste Ort, um eine Investition zu tätigen. Ein gutes Geschäft oder ein guter Geschäftsmann weiß es besser als zu zocken. Spielt nicht, ihr werdet verlieren. Beim Glücksspiel kann man nicht gewinnen. Einmal ist man ein armer Mann, das nächste Mal ein reicher Mann und dann wieder ein armer Mann und so weiter. Glücksspiel ist eine Erkrankung. Es ist einfach ein böser Geist und er befällt die Menschen manchmal in milder Form. Man kann in der Religion spielen. Man weiß es vielleicht nicht, aber man kann es. Es ist so, als ob eine Nation aufhören würde zu sehen. Man lässt einen betrunkenen Mann auf die Straße gehen, mit seinem Auto. Dieser Mann sollte mindestens 10 Jahre im Gefängnis sitzen. Wenn man heute Morgen einen Mann mit einer Pistole in der Hand auf die Straße gehen ließe, der so herumschießt, dann würden sie dem Kerl die Schlüssel wegnehmen. Sie würden ihn in die Gefängniszelle schicken. Und dann kann ein betrunkener Mann die Straße entlang kommen. Er ist genauso in Gefahr, jemanden zu töten, wie ein Mann mit einer Pistole. Und er bekommt $5 dafür oder so. Seht ihr? Seht ihr? Es ist fast vorsätzlicher Mord. Aber diese Nation sieht das nicht so. Und die Leute sehen es auch nicht so, wenn sie spielen kleine, milde Formen, in denen sie sagen, oh gut, ich bin genauso gut wie die anderen. Das ist ein Glücksspiel. Mach das bloß nicht. Das ist ein schlechtes Geschäft. Ein guter Geschäftsmann sollte sein Geld nicht zum Glücksspiel verwenden. Und manche Gläubige sollten niemals spielen. Oh, nun, das ist in Ordnung. Ich werde das Risiko eingehen. Tut das nicht. Es gibt ein festgelegtes Muster, eine bestimmte Sache und es gehört nicht zu einer bestimmten Gruppe von Menschen. Es ist Gottes Wort. Spielt nicht damit herum. Also geht kein Risiko ein. Und eine andere Sache, die ich manchmal bei den Leuten bemerke, vor allem, ein Mann bekommt ein wenig Geld in die Hände und versucht dann, es in irgendeinem unbekannten Geschäft zu investieren, um über Nacht reich zu werden. Man verliert sein letztes Hemd. Und das weiß man, seht ihr? Versucht das bloß nicht. Und ein guter, vernünftiger, denkender Geschäftsmann würde das nicht tun. Nur jemand, der unerfahren ist, würde so ein Risiko eingehen. Es zahlt sich nie aus. Oh, wie viele Fälle habe ich in meiner Zeit gesehen, wo Leute ihr ganzes Leben gespart haben und dann irgendeinen kleinen Schnickschnack rausholen, um über Nacht reich zu werden. Ganz schnell und so weiter. Und sie bekamen es. Und dann, das Erste, was man weiß, ist, dass sie sich irgendwo im Armenviertel wiederfinden. Und versuchen, ihre Gedanken über das, was sie getan haben, zu befriedigen oder zu ertränken. Und das könnte man auch im Bereich des Christentums anwenden. Manche werden über Nacht reich, schütteln dem Prediger die Hand, tragen ihren Namen in das Buch ein und das war's dann. Glaubt niemals so ein Zeug wie das. Das wird nicht funktionieren. Es gibt nur einen Weg. Diese werden über Nacht reich. Das stimmt nicht. Ein guter Geschäftsmann wird nicht damit herumspielen. Wenn ihr etwas habt, in das ihr investieren wollt, dann sucht euch ein ausgewiesenes Geschäft, etwas, das sich bewährt hat. Es hält, was es verspricht, und es zahlt sich auch aus. Und hier ist noch etwas. Behaltet euer Geld nicht in eurer Tasche. Du wirst nie etwas bekommen. Irgendwann wird es dir jemand stehlen. Und das stimmt auch, siehst du? Das wollt ihr nicht tun. Jesus lehrte das Gleiche. Wenn du ein Talent hast, verstecke es nicht. Ihr müsst es nutzen, um zu wachsen. Nun spreche ich viel zu Presbyterianern, Methodisten oder Baptisten bei diesen Frühstücksveranstaltungen und was auch immer mehr. Du weißt nie, wer vor dir sitzt. Seht ihr? So denkt daran. Wenn ihr etwas investieren wollt, investiert es in etwas, das gut ist, etwas, das real ist, etwas, das sich bewährt hat, das sich auszahlt, eine gute, zuverlässige, bekannte Firma, die sich in der Vergangenheit bewährt hat. Es steht ein Name dahinter. Ihr Männer, ihr wisst das. Selbst wenn man es langsamer angehen muss, dann sind die Dividenden halt kleiner. Aber ich würde lieber wissen, dass ich mit meinem ganzen Geld 2% gewinne und sie sicher auch bekomme, als dass ich 50% gewinne, aber sie nie bekomme. Die versprochenen 50%, seht ihr? Ihr wollt bei der Firma oder bei dem Geschäft bleiben, das einen Hintergrund hat, einen Namen dahinter hat, etwas, das sich auszahlen wird und etwas, das richtig ist. Dieser junge Mann, von dem wir hier sprechen, dieser junge Geschäftsmann bekam die Gelegenheit, in eines der besten Unternehmen zu investieren, in das er je hätte investieren können. Ihm wurde die Möglichkeit gegeben, Jesus Christus zu folgen. Und was für eine absurde Sache, die er da tat. Was für eine unüberlegte Sache, dass dieser junge Mann, der eine solche Gelegenheit erhielt, seine Seele und sein Geld und alles, was er hatte, in das Reich Gottes zu investieren, und er lehnte es einfach ab. Wir sehen ihn heute Morgen, diesen jungen Geschäftsmann, als einen sehr armen Geschäftsmann an. Aber das hätte man ihm nicht sagen können. Jesus konnte es ihm nicht besser sagen. Siehst du, das Wort Gottes, wenn Jesus spricht, es ist alles die Wahrheit. Es muss nicht erklärt werden. Gott spricht einfach die Wahrheit und er muss nicht immer wie wir herumlaufen und versuchen, es zu erklären. Es ist einfach so. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Er sagte, folge mir nach. Und das war alles. Er musste ihm nicht sagen, warum, alles erklären, wie ich es tue und andere Leute es tun. Aber seine Worte sind die Wahrheit. Wir müssen nicht damit herumlaufen. Wir müssen es nur sagen. Er sagte, folge mir nach. Und damit war die Sache erledigt. Er hatte die Einladung, in Jesus Christus zu investieren. Und das ist die Person, von der ich heute Morgen spreche. Die Investition, die ihr tätigen sollt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber der reiche junge Mann, der Teenager seiner Zeit, hatte wahrscheinlich ein Erbe, eine Menge Geld und was ist auch in Ordnung, dagegen ist ja nichts anzuwenden. Und ich bin dankbar für jeden, der dieses Vorrecht bekommen hat. Aber was ich gegen den Kerl habe, ist dies, dass er ein Geschäftsmann ist. Und habt ihr bemerkt, dass er um das ewige Leben gebeten hat? Das war ein Geschäftsvorschlag. Was muss ich jetzt tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagte ihm genau, was er tun sollte. Aber er war nicht interessiert wegen der Sache, die er tun musste, um das ewige Leben zu haben. Und wir Pfingstler sehen uns das an und denken, dass der Mann verrückt ist und nichts tun wollte. Aber lasst uns das dafür ein paar Minuten mit nach Hause nehmen. Seht ihr? Da war etwas dabei. Er wurde nach den Geboten gefragt. Er sagte, das habe ich seit meiner Jugend getan. Wahrscheinlich wuchs er in einem guten, orthodoxen Elternhaus auf, wo man ihn erzogen hatte, nicht zu stehlen und zu lügen und zu betrügen oder nicht Ehebruch zu begehen. Vielleicht war der Junge kein Betrüger. Der Junge war kein Lüger. Er war bei guten Eltern aufgewachsen, die ihm beigebracht hatten, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott ihn eines Tages vor Gericht bringen würde und er für alles, was er tat, Rechenschaft ablegen musste. Und diese Lehre, seine Eltern waren vielleicht bei ihm hängen geblieben und er wusste, dass es einen Gott gibt. Aber jetzt kommt eine Zeit, in der er diesem Gott persönlich begegnen muss. Er muss diese Person kennenlernen und er fragte, was er tun könnte, um dieses ewige Leben zu bekommen und Jesus sagte ihm, was er tun sollte. Aber er war nicht an dieser Art von Investition interessiert, weil sie ihm die Dinge wegnahmen, die ihm so wichtig waren. Nun, ihr sagt, dieser Mann hatte Geld. Und dies wurde ihm weggenommen, weil das Geld vielmehr, Jesus nahm es ihm weg, weil es sein irdischer Besitz war. Aber es geht nicht nur um Geld. Es gibt noch viel andere Dinge, an denen wir festhalten, genauso wie dieser junge Mann, an seinem Geld wie an einem Idol. Beliebtheit, konfessionelle Unterschiede und Moden, die Lust der Welt und Götzen und alles. Es gibt so viele Dinge, an denen die Menschen heute festhalten, anstatt reich zu werden an Dingen wie Geld. Sie halten an verschiedenen Dingen genauso fest wie dieser junge Mann, weil sie nicht an der Investition interessiert sind, die Christus ihnen anbietet. Es könnte bedeuten, dass Christus dich aus der Gruppe, in der du bist, herausruft. Christus könnte dich aus dem Kartenspiel in deiner Gemeinde, aus der Bonko-Gruppe, aus der Gesellschaft, der du angehörst, herausrufen. Wenn du daran festhältst, machst du genauso einen überstürzten Fehler wie dieser junge, reiche Mann. Seht ihr? Du hältst an etwas fest, das mehr wert ist, als deinen Lebensweg in Jesus Christus zu investieren. Dies hat vielleicht keinen schreienden Hintergrund, aber es gibt einen im Evangelium verankerten Hintergrund. Ein Wort, seht ihr? Es ist die Sache, die Kinder lachen und tanzen und freuen sich und so weiter. Aber man muss wissen, wofür man das macht. Wenn man das nicht tut, wird es zum Götzendienst. Es wird zu einer Götze. Und wenn wir uns die Zustände ansehen, in die wir hineingeraten sind, es kommt einfach so schleichend. Es ist wie ein Mann oder wie ein Baum, der an einer Straße steht. Und ein kleiner Weinstock erhebt sich, ein wilder Weinstock, und beginnt sich, um den Baum zu wickeln. Der Baum will gerade wachsen, aber die Ranke hält den Baum schließlich so fest, dass er gezwungen ist, in die andere Richtung zu wachsen. So kommen auch wir an solche Stellen, wo wir andere Dinge in uns hineinschlüpfen lassen und uns von der wahren Aufrichtigkeit vom Wort entfernen. Nun, Israel war am Anfang sehr aufrichtig in all dem, was es tat. Oh, ich kann mir einen Juden vorstellen, der die Straße hinunterkommt, mit seinen prächtigen Opfern, dem Besten, das er in seiner Herde hat, und hinuntergeht zu dem Opfer. Er legt seine Hand auf das Tier und identifiziert sich mit dem Tier, indem er seine Hand auf dieses Tier legt, und dann wird das Blut vergossen. Und der Jude geht nach Hause, so glücklich wie er nur sein kann, weil er weiß, dass er Jehovas Gebot erfüllt hat. Das war eine lange Zeit auch gut so. Dann aber, nach einiger Zeit, wurde dieselbe Sache zu einer Familientradition. Es war die gleiche Art von Tier, aber jemand sagte vielleicht, weißt du, heute ist Neumond, vielleicht, ja, ich muss ein Opfer bringen. Als er das tat, tat er es wie der erste Mensch, aber er hatte nicht diese Aufrichtigkeit dabei. Und als er das tat, sagte Jehova, diese Sache ist mir zu einem Gestank in einer Nase geworden. Und er weckte einen großen Mann auf die Szene, den Propheten Jesaja, der rief und sagte, eure Opfer, eure feierlichen Feste sind ein Gestank vor mir. Sieh dich vor, Pfingsten, eure Opfer und euer Jubel werden zu einem Gestank in der Nase Jehovas werden, wenn sie nicht mit tiefer Aufrichtigkeit begangen werden. Wir müssen todernst kommen, nicht nur lachen und jubeln und uns versammeln. Wir müssen tief und aufrichtig zu dem Wort der Verheißung kommen. Dort müssen wir uns am Altar festhalten, dort bleiben, bis etwas passiert, bis wir gründlich aussterben, bis wir eine Investition in das Reich Gottes und Jesus Christus tätigen. Dann sind wir dran. Ganz egal wie grundlegend. Wir können grundlegend sein, und doch muss man unter Aufrichtigkeit kommen. Dieser junge Jude war so aufrichtig, wie er nur sein konnte, in dem, was er tat. Aber als es an der Zeit war, sein Glaubensbekenntnis zu ändern, da kam das Problem. Ich frage mich, ob derselbe Gott heute nicht genauso fähig ist, uns einen Jesaja zu erwecken, uns jemanden zu erwecken, der uns sagen kann, dass unsere feierlichen Feste ein Gestank sind. Wir sollten bereit sein für die Entrückung in dieser Zeit des Zeitalters. Schaut euch an, wo wir jetzt sind. Es gibt etwas, was wir brauchen, und das ist zurück zum Wort. Uns wird in Malachi nämlich versprochen, dass wir zum Wort zurückgebracht werden, zum ursprünglichen Glauben, und daran wollen wir uns jetzt erinnern. Aber der Preis, den dieser Junge zu zahlen hatte, war hoch. Er hätte all seine weltlichen Besitztümer verkaufen müssen, um dieses ewige Leben zu erhalten. Du magst keinen Cent haben, aber du hängst dennoch an Dingen wie weltlicher Besitz. Zum Beispiel habe ich unseren Frauen so viel vorgeworfen, dass sie ihre Haare hochstecken und sexy Kleider tragen und so weiter. Wie könnt ihr im Geist tanzen und euch Pfingsten nennen und mit so einem Geist leben? Wie könnt ihr Männer euch als Herrscher eures Hauses bezeichnen und so etwas zulassen? Ich möchte, dass ihr eine Bestandaufnahme macht. Ihr wisst, dass es die Wahrheit ist. Und da seid ihr nun und seht ihr, ihr werdet gebeten zu opfern. Und du sagst, Moment mal, Bruder Branham, ich bin ein amerikanischer Bürger, ich bin Pfingstler, ich gehöre zu den Assemblies oder zu einer anderen Gruppe oder was auch immer. Ich habe das amerikanische Recht. Und als Christ habe ich ein Recht darauf, weil ich das Opfer annehme. Das ist es, was mit Amerika los ist. Das ist der Punkt, an dem es sich heute im Kreise dreht. Jede Nation will einen Messias. Und als Gott Israel einen Messias sandte, Da beteten sie alle um einen Messias. In den Tagen des Kommens des Messias wünschte sich Israel einen Feldherrn, der kommen und Rom aus dem Land stampfen würde. Zur gleichen Zeit wünschte sich Rom einen Messias, der kommen und ein neues großes Militärregime errichten würde, das Ägypten und alle anderen Nationen einnehmen und ausrotten würde. Jeder wollte einen Messias. Und heute finden wir das Gleiche. Europa, Russland zum Beispiel, will einen Messias, der sie zum Mond bringt, bevor irgendjemand anders dort ankommt. Indien will einen Messias, und zwar einen, der sie alle ernährt, ohne dafür zu arbeiten. Amerika will einen. Sie wollen ein intellektuelles Genie. Sie haben eine korrupte Wahlmaschine, die ihnen eines gibt. Gott lässt dich immer die Wünsche deines Herzens haben. Jetzt habt ihr es bekommen. Was wirst du damit tun? Als sie alle nach einem Messias schrien, sandte Gott ihnen einen. Aber man wollte einen General, man wollte eine Bildungsmaschine und so weiter. Aber Gott sandte ihnen ein Baby. Er sandte ihnen einen Retter. Er wusste, dass sie einen Retter brauchten. Was wäre, wenn Russland heute seinen Messias bekäme? Was würden wir tun? Seht ihr, Gott weiß, wie er es geben kann. Was wäre, wenn die Menschen heute für einen Messias beten würden? Und wir beten, dass etwas Großes geschieht. Und das tun wir. Und wir Pfingstler beten für ein großes Ereignis. Ich frage mich, was passieren würde, wenn es wirklich passieren würde. Und vielleicht erhöht er dein Gebet und du weißt es nicht und du würdest es nicht empfangen, wenn er es beantwortet. Es käme nicht in der Farbe, für die du gebetet hast. Das ist es, was sie immer getan haben. Und wenn es noch einmal käme, würde es in der gleichen Farbe kommen. Es käme in der gleichen Verpackung. Es würde einfach übergangen werden. Deshalb handelt Gott mit einem Einzelnen. Er hat sich an diesen Tagen nicht mit ganz Israel befasst. Das tat er nämlich nicht. Er hatte es mit diesem jüdischen Jungen zu tun, seht ihr? Es kommt nicht so, wie wir es uns wünschen. Dieser Jude hatte etwas gesehen, das anders war. Das war es, was sein Herz bewegte. Er hatte etwas in Jesus gesehen, was andere Menschen nicht hatten. Er wusste, dass seine Priester und seine Rabbiner nicht das hatten, was dieser junge Mann namens Jesus hatte, den das Volk für einen Propheten hielt. Er war ein anderer Mensch. Sie hatten gesehen, wie sein Rabbi aufstand und die Pharisäer ihre Ideen vertraten, dass es einen Engel und einen Geist gab. Und die Sadduzäer kamen herbei und bewiesen, es gibt keinen Engel und keinen Geist. Und sie hatten ihre Differenzen und dieser junge Mann war dazwischen gefangen. Darin ist die Gemeinde heute auch gefangen. Braucht es konfessionelle Gruppen? Braucht es eine Gruppe von Männern? Braucht es eine Gruppe von Frauen? Es braucht eine Person, die sich Gott und seinem Wort hingibt. Jesus Christus war Gott, der Fleisch wurde, um zu sterben. Das heißt, das Wort, er und das Wort waren ein und dasselbe. Das Wort konnte einfach durch ihn hindurchströmen und daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Gott versucht jemanden durch die heiligende Kraft Christi dazu zu bringen, sich dem Wort zu beugen, damit er und das Wort wieder eins werden können. Dann kann er sein Wort durch diese Person gebrauchen. Aber seht ihr, dieser junge Mann sah etwas in diesem Mann, das anders war als bei den anderen Menschen. Er wusste, dass da etwas anders war. Denn eines Tages wurde er gefragt, dieser Mann spricht nicht wie gewöhnliche Menschen. Da ist etwas in diesem Burschen, es ist anders. Noch nie hat ein Mensch so geredet. Denn wenn er sprach, war Gott da, um auf das zu antworten, was er sagte. Wie ich diese Woche schon oft gesagt habe, ist der Mensch immer noch ein Mensch. Sie preisen Gott für das, was er getan hat und freuen sich auf das, was er noch tut und tun wird. So sind wir. Aber man ignoriert, was er gerade eben tut. Der Mensch tut das immer wieder. Jesus sagte, ihr behauptet, die Kinder der Propheten zu sein. Und ihr seid es aber, die sie ins Grab gebracht haben. Und ihr schmückt noch ihre Gräber aus. Seht ihr, wir denken daran, was Gott am Pfingsttag und in der Frühzeit getan hat. Und dann sagen wir, Gott wird mit etwas Großem kommen. Und das Erste, was wir merken, geht an uns vorbei. Und wir werden es nie erfahren. Die Geschichte erweist sich immer als richtig. Und sie wiederholt sich. Wir gehen vorbei, lassen es vorbeiziehen und bemerken es nicht einmal. Dieser junge Mann hatte aber etwas anderes gesehen. Er sah, dass dieser Jesus anders war. Er war nicht wie gewöhnliche Menschen. Er hatte gesehen, was dieser Mann tun konnte, dass Gott mit ihm war. Er sah, dass sein Leben, obwohl es im Gegensatz zu seiner eigenen Gemeinde stand, doch er sah, dass dieser Mann, dass Gott mit ihm war. Wie Petrus auch sagte, danach am Tag von Pfingsten sagte er, Oder ich glaube, es war in der Apostelgeschichte, im 3. Kapitel. Er sagte, ihr Männer von Israel, Jesus von Nazareth, ein Mann, bewiesen von Gott durch die Wunder und die Zeichen, die er tat. Seht, ihr mit euren gottlosen Händen. Er klagte diese ganze Generation an, weil sie ihn abgelehnt hatten. Mit gottlosen Händen habt ihr den Fürsten des Lebens gekreuzigt. Nun, wir erfahren jetzt, dass wir in unser Zeitalter kommen. Und jeder Bibellehrer weiß, dass das letzte Zeitalter, das Pfingstzeitalter, Laodicea heißt. Laodicea bedeutet im Griechischen Frau, eine Zeit, in der die Frauen die Herrschaft übernehmen. Ich habe nichts gegen Frauen, solange sie an ihrem Platz bleiben. Wenn Gott einem Mann etwas Besseres hätte geben können, hätte er es ihm auch gegeben. Aber wenn sie aus der Reihe tanzt, ist sie Wasser in seinem Blut. So sagte es Salomon. Er ist der Weiseste, den wir je hatten. Aber es sind die Frauen in der Politik. Hat mir der Herr nicht vor 25 Jahren eine Vision gegeben, in der mir zeigte, dass die Frauen durch die Erlaubnis zu wählen diesen Ricky wählen würden, den wir jetzt hier oben haben, einen modernen Ahab, der dort sitzt und dem Isabel den Hals umdreht? Und ihr Frauen macht es ihr gleich, denn sie ist ein Modell für die Welt. Es gibt viele Ähnlichkeiten mit Israel, wisst ihr? Sie kamen und nahmen ein Land ein, vertrieben die Bewohner und errichteten dort ihr eigenes System. Und so hat auch Amerika die Indianer vertrieben und sein eigenes System errichtet. Israel hatte einen großen Mann unter ihnen. Sie hatten Salomon und David und große Krieger. Wir hatten große Männer wie Washington und Lincoln. Aber schließlich kam etwas auf den Thron, das sich durch die Politik dorthin gebracht hat. Und es war nicht Achab. Er war selbst ein ziemlich guter Kerl, aber diese Frau hinter ihm. Wisst ihr, die Bibel spricht von der gleichen Sache am letzten Tage auch hier. Und ihr, die eure Politik liebt, ihr Demokraten, ihr liebt euren politischen Standpunkt mehr als eure Bibel und Gott. Und ihr habt das gewählt. Ich bin kein Republikaner. Ich bin ein Christ. Ich bin nur wegen einer Sache hier. Wenn wir über den Verkauf von Geburtsrecht sprechen, dann haben wir das getan. Sicherlich haben wir es. Und jetzt, wo ihr es habt, was wollt ihr damit machen? Ihr müsst es tun, um diese Schrift zu erfüllen. Und das Volk hat es gesehen. Nun beachtet die reiche Gemeinde in Laodicea. Jesus offenbart in Offenbarung 3, dass er diesem Zeitalter, diesem laodizianischen Pfingstzeitalter, die gleiche Gelegenheit gibt, die dieser reiche Mann hatte, dieselbe, weil Laodicea klopft an die Tür und zeigte, dass unser organisiertes Leben Christus nach außen gestellt hatte, weil Christus ja das Wort ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist immer noch Gott und das Wort wurde nach außen gestellt für unsere Organisationssysteme. Deshalb bin ich hier bei diesen Geschäftsleuten. Gott helfe ihnen, dass sie sich nie organisieren. Aber ihr seid nicht weit davon entfernt. Vergesst das einfach nicht. Ich liebe euch und ihr gebt mir einen Platz und dies ist ein Platz für meinen Dienst gewesen. Aber ich sah es kommen. Die Handschrift ist an der Wand zu lesen, also tut das nicht. Ihr werdet das gleiche Chaos erleben wie die anderen. Der Teufel versucht schon seit langem, euren Anführer zu töten. Wenn ihn loswerden kann, wird etwas geschehen. Es ist nur ein Mensch, die müssen doch ihre eigenen Vorstellungen davon haben. Ihr habt hier vor kurzem eine Gründungsurkunde in eurer Zeitung veröffentlicht. Das hättet ihr lieber nicht tun sollen. Das weist euch aus als eine Organisation. Wir sind eine Gruppe von Brüdern, welche, egal was der Mann glaubt, wir sind eine Gemeinschaft, die versucht, ihm beizustehen. Lasst eure Lichter leuchten. Er wird das Licht schon sehen. Hudson Taylor sagte vor nicht allzu langer Zeit, dass ein Missionarsjunge in Indien kam auf ihn zu und sagte, Herr Taylor, ich habe gerade Christus angenommen. Er sagte, soll ich jetzt gehen und meinen Bachelor of Art machen und so weiter, um mich ausbilden zu lassen? Und er sagte, nein, geh und gib Zeugnis. Ich denke, das ist eine gute Idee, seht ihr? Wir versuchen, ihr seht, wenn ihr das tut, verstrickt ihr euch direkt in etwas. Man geht hier raus und rein und bekommt eine Menge Bildungsprogramme, die Gott aus dem Spiel nehmen. Wenn du den Glamour bekommst. Gott mag den Glamour nicht. Hollywood ist voll von Glamour. Hollywood glänzt, das Evangelium glüht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Glänzen und Glühen. Hollywood glänzt mit Lichtern und Glanz und das Evangelium glüht in Demut. Das ist ein großer Unterschied, seht ihr? Daran müsst ihr denken, meine Brüder und Schwester. Glänzt nicht, sondern glüht. Dieser junge Mann hatte die Gelegenheit, dies zu tun und Er erschlug sie aus, weil der Preis zu hoch war. Und ich denke, es ist auch heute. Wir wollen es nicht zugeben, wir wollen nicht sagen, dass wir es nicht tun, aber unser Leben beweist es. Das beweist es, das ist genau richtig. Aber die Laodicäer vertrieben ihn aus der Gemeinde, an die er anklopfte und versuchte, wieder hineinzukommen. Und Laodicea stieß ihn aus, weil sie reich waren. Es fehlt uns an nichts. Sie waren so reich, wie sie nur sein konnten, und sie sagten, wir sind reich, es fehlt uns an nichts. Und Gott sagte, ihr seid nackt und arm und elend und blind und wisst es nicht einmal. Das ist das Problem, wenn sie es nicht wissen. Wenn ein Mann hier draußen auf der Straße ist, in diesem Zustand, nackt und blind, nun, die meisten, die ein menschliches Herz haben, würden zu diesem Mann gehen und sagen, hey, Herr, du bist nackt, du stehst hier draußen, du bist entblößt und komm herein. Aber wenn der Mann sich umdreht und sagt, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, seht ihr? Nun, was willst du für diesen Kerl tun? Und hier, wenn eine Gemeinde denkt, sie ist so gekleidet in ihrer Selbstgerechtigkeit, bis sie denkt, und du gehst hin und bringst ihnen das Wort und sagst, das ist gegen unser Glaubensbekenntnis. Was? Ihr habt euch also verkauft, eure Geburtsrechte? Anstatt zu glänzen, solltet ihr glühen. Anstatt 500 oder 600, je nachdem, wie viele es hier bei einem Frühstück sind, das ist schon in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Ich bin hier im Namen des Herrn Jesus. Stattdessen sollte unter uns ein Glühen des Heiligen Geistes herrschen. Vielleicht sind es nur ein Dutzend, die in der Schönheit des Herrn glühen. Der Herr Jesus würde so auf uns wirken, bis das Glühen des Herrn in uns wäre. Aber wir wollen leuchten, mehr Mitglieder haben. Seht ihr, die Gemeinde hat immer die Mitglieder gezählt. Gott zählt den Charakter, nicht die Mitgliedschaft. Wie ich diese Woche sagte, hat Eliezer geschwitzt und versucht, Charakter zu finden. Und als er dann schließlich Rebekka gefunden hatte, musste er sie so lange zum Stehen bringen, bis er sie anziehen konnte. So ist es auch mit der Gemeinde. Wir finden den Charakter in der Pfingstgemeinde. Aber wenn man versucht, sie anzuziehen und etwas dazu zu sagen, dann erheben sich alle und sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das nicht. Seht ihr, wenn man einen Charakter hat, an dem man arbeiten kann, dann kann man ihn nicht lange genug aufhalten, um ihn dorthin zurückzubringen, von wo er einst gefallen ist. Ihr, die Pfingstgemeinde, kommt direkt aus dem Denominationalismus. Dafür hat euch Gott ja herausgebracht, um seine Gemeinde zu sein. Und was habt ihr getan? Ihr habt euch umgedreht und seid wieder in die Sache hineingegangen, aus der ihr herausgekommen seid, wie ein Hund zu seinem Erbrochenen und ein Schwein in seine Sohle. Die Menschen haben dasselbe getan. Und jetzt gibt es keinen großen Unterschied mehr zwischen euch. Seht ihr, nun hoffe ich, dass du nicht denkst, ich wolle gemein und unhöflich sein. Ich bin nur hierher entsandt worden. Meine Tage mögen kurz sein. Ich stehe hier im Namen des Herrn Jesus, um euch zu sagen, was die Wahrheit ist. Merkt euch meine Worte, wenn sie nicht wahr werden. Ihr versucht zu glänzen, hört auf damit, bitte glüht. Die reiche Gemeinde von Laodicea hat dasselbe getan wie der reiche junge Herrscher, weil der Preis zu hoch war. Er konnte das Wort des Herrn, was er tun sollte, einfach nicht akzeptieren. Er wollte lieber seinen Weg mit dem Glanz des Tages gehen, denn er hatte viel Geld und er konnte in den Gesellschaften der Leute ausgehen und seine Zeit ausleben. Nun, so weit sind wir auch gekommen. Wir können eine Organisation sein, wie die anderen auch. Aber Pfingsten ist keine Organisation, es ist eine Erfahrung. Wir können dieses, jenes oder andere sein. Wir sind genau wie der Rest von ihnen. Ihr bekommt mehr Mitglieder, aber was habt ihr, wenn ihr sie habt? Seht ihr? Das darf man nicht tun. Das ist falsch. Was macht ihr denn da? Du machst denselben überstürzten Fehler wie dieser junge, reiche Mann. Seht ihr? Genau. Sie vertrieben ihn, weil sie die Welt liebten. Nun lasst uns einige dieser Leute dort hinten untersuchen und was sie gemacht haben. Und sehen wir sie an, wo wir heute sind. Jemand sagte vor nicht allzu langer Zeit, wie ich euch sagte, was, du bist ein Prediger? Warum verkehrst du dann mit diesen Geschäftsleuten? Und ich sagte ihnen, ich sei ein Versicherungskaufmann für das ewige Leben. So ist das also. Und das ist es, was Jesus versucht hat. Dieser junge Mann hatte etwas in ihm gesehen, was anders war, und er wusste, dass er ewiges Leben hatte. Anstatt also zu einem Rabbi zu gehen, kam er zu dieser Person, die er als Gottes gerechtfertiges Wort sah. Gott und Christus waren ein und dasselbe. Und Christus sagte, nicht ich bin es, der die Werke tut, sondern mein Vater. Und wie ich neulich in der Zentralversammlung oder in der ersten Versammlung gepredigt habe, wie Gottes großartiges Naturbild Jesus hervorgebracht hat. Seht ihr, Der ganze Rest der Natur war gefallen. Er konnte keinen Propheten gebrauchen, weil er aus sexuellem Verlangen geboren wurde und eine gefallene Natur war. Aber Gott in seiner Liebe projizierte einen ohne Sünde. Und deshalb war dieser eine so vollkommen mit dem Vater. Nur ein Körper, der hier war, genannt der Sohn, der das Wort war. Johannes erklärte es im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort ist Fleisch geworden. Seht ihr? Ein Weg. Nun, das Wort des Herrn kam zu den Propheten, aber Jesus war von dem unterschiedlich. Er war das Wort. Seht ihr? Der Prophet konnte nur das sagen, was ihm in den Mund gelegt wurde, um es zu sagen. Aber Jesus war das Wort, das ganze Wort konnte durch ihn strömen, ohne, er konnte erschaffen, die Winde und die Wellen stoppen und was auch sonst, denn er war Gott, immer im Wort. Nun versucht Gott, eine Gemeinde zu finden, durch die er sein Wort senden kann. Seht ihr, Gott wacht über sein Wort, um es zu rechtfertigen. Und wie kann er es rechtfertigen, wenn wir leugnen, dass es die Wahrheit ist? Seht ihr? Also diese Priester mit ihrem Wort, obwohl sie in ihrer eigenen Denkweise genau richtig waren, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Herodianer und was auch immer sie waren, es ist jeder so weit, seht ihr? Jeder in seinem eigenen Denken, sie tun nur das, was richtig ist, wie sie es zur Zeit der Richter war. Nun, es gibt irgendwo einen Nonplusultra und dieses Nonplusultra ist Gottes Wort, denn er war das Wort. Nun stellen wir fest, dass sie dieselben Dinge mehr liebten als Gott. Die Bibel sagt, dass sie das tun würden. Jetzt leben wir in diesen Tagen. Wenn eine Prophezeiung etwas Bestimmtes voraussagt und wir sehen es, dass es eintritt, dann müssen wir herausfinden, wo unser Fehler liegt. Wir müssen wissen, wo wir einen Bogen machen müssen. Das Buch der Offenbarung, das dritte Kapitel, lehrt uns, dass wir in dieses Zeitalter kommen werden. Und hier sind wir nun. Nun, wie wäre es mit ein bisschen davon, wenn wir Zeit haben, uns länger damit zu beschäftigen? Aber wir sollten uns beeilen, denn ich hätte schon vor einer Stunde gehen müssen. Aber schaut mal her, dies ist erstens natürlich das Wort Gottes. Nun wollen wir einige der Versicherungsnehmer dieses ewigen Lebens untersuchen und sehen, was es sie gekostet hat, Inhaber des ewigen Wortes. Nun, Bruder Branham, du hast gesagt, ewiges Wort. Ja, genau, das Ewige hat nie begonnen, das Ewige hat auch kein Ende. Und ein Wort ist ein ausgedrückter Gedanke. Das war Gottes Gedanke, bevor es eine Welt gab oder einen Stern, einen Mond oder sonst etwas. Das war der Gedanke Gottes, was er tun würde. Und als er das Wort sprach, da war es das Ewige. Denn er kann nichts anderes hervorbringen als etwas Ewiges. Das ist der einzige Weg, wie wir ewiges Leben haben, wenn wir dieses verdorbene Leben loswerden und ewiges Leben bekommen. Das ist Gott, Zoe. Das Wort direkt in dir. Und dann kommt das Wort direkt durch dich und manifestiert sich selbst. Und das ist es, was dieser reiche Mann gesehen hat, dass dieser Jesus dort stehen konnte und die Schrift identifizierte. Jesus selbst sagte, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Sucht in den Schriften, denn in ihnen glaubt ihr das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die sagen, wer ich bin. Sie sind es, die von mir zeugen, seht ihr? Aber sie waren so sehr überzeugt, wie wir es auch heute sind, dass sie es nicht sehen konnten. Nun seht, Noah wurde durch das Wort Gottes berufen und er investierte in Gottes Wort der Verheißung. Er hatte die Absicht, egal wie schlecht es aussah und wie sehr der Rest der Welt es nicht glaubte, Noah tätigte diese Investition. Er investierte in Gott, obwohl es im Widerspruch zur Wissenschaft stand. Wir konnten dort eine lange Zeit bleiben. So Gott will, möchte ich am Sonntagnachmittag über den Countdown predigen und sehen, wo wir leben. In Ordnung. Nehmt zur Kenntnis, es widersprach ihren religiösen Glauben. Es widersprach der wissenschaftlichen Forschung jener Tage, dass es Regen am Himmel gab. Es hatte noch nie geregnet, also musste er Stellung beziehen und eine Investition tätigen. Und er tat es auf die Verheißung Gottes hin. Satan versuchte ihn auf jeder erdenklichen Weise, doch er hielt an seiner Investition fest. Und das zahlte sich am Ende aus, denn es rettete ihm das Leben. Geschäftsleute, welche bessere Investition könnte man in der Endzeit, in der wir uns nun befinden, tätigen als diese? Und sogar die Wissenschaft selbst kommt jetzt zu uns und sagt, das ist richtig, die Mitternachtsstunde schlägt bald. Nun, was nützen uns große Dinge, Was nützen uns große Konversionen, 1 Million mehr und so weiter, wenn das ewige Leben dort draußen wartet und wir haben die Möglichkeit und wir sind eingeladen, diesen Christus zu empfangen, dass Gott uns nehmen kann und uns in seinem Wort, an seinem solchen Ort positionieren kann, dass, wenn wir sprechen, die Dinge, die vorhergesagt wurden und so weiter, genau durch uns wirken können. Jedes Mal genau richtig. Er versagt nie. Es kann nicht scheitern. Ach, du sagst, das habe ich schon versucht. Ja, ich weiß. Und ihr seht, dass es scheitert, wo es eine Nachahmung gibt. Aber wenn du etwas Echtes siehst, kann es nicht scheitern, denn es ist Gott. Und Gott stellt diese Dinge als Beispiel hin, damit andere sehen können. Wie, sagt ihr, wie kommt es denn dazu? Durch nächtelanges Fasten, das ist gut. Durch nächtliche Gebetsversammlung, das ist auch gut. Aber der Gehorsam gegenüber dem Wort ist es, wo es herkommt. Der Gehorsam gegenüber dem Wort, seht ihr, in Ordnung. Nun, es hat sich ausgezahlt, indem es sein Leben rettete. Lasst uns eine andere Investition untersuchen. Da war ein Mann mit dem Namen Daniel, denn er erkannte, die Gemeinde war dabei, unter den weltlichen Leuten unterzugehen. Und er wusste, dass die ganze Sache in diese Richtung gehen würde. Das ist genau das, was wir jetzt sehen. Pfingsten ist in der Welt hinauszugehen. Ich denke an Bruder Glover, der hier sitzt. Ich glaube, er gehört zu den Foursquare-Leuten. Und ich sprach eines Tages mit Bruder Shakarian und dieselben edlen Personen, Bruder McPherson, Bruder Rolf McPherson. Wir setzten uns hin und unterhielten uns. Ich war bei jedermann zu Besuch, der an eine Art Spätregen oder so ähnliches angeschlossen war. Und einer der Lehrer tadelte mich deswegen, warum ich zuerst in den Tempel gekommen sei und dann später oder mich davon fernhalte. Ich sagte, nun erinnert euch einfach daran, dass der Lutheraner ein Spätregen für die Katholiken war. Und Wesley war ein Spätregen für den Luther. Und Pfingsten war ein Spätregen für Wesley. Frau McPherson war ein Spätregen für das Pfingstfest. Es ist alles ein Spätregen. Kinder werden hungrig. Wenn sie nichts zu essen finden, essen sie in einer Mülltonne. Aber Gott wird die Nahrung hervorbringen, wenn sie nur bereit sind, sie zu nehmen. Und Frau McPherson, diese edle Dame, erhob sich und sagte, das ist wahr, Bruder Branham. Sie kam aus einem guten pfingstlichen Hintergrund. Sie sagte, ich sagte zu Rolf, solange wir hier sind, hat sich unser Tempel weit von dem entfernt, wovon Frau McPherson erzählt hat. Und sie machen Doktoren und Doktortitel, Universitätsdiplome. Und was ist das andere als ein Haufen von Millionen Dollar Sand und ein weißer Elefant in ihrer Hand? Was sie brauchen, ist eine Rückkehr zu den Prinzipien und der Aufrichtigkeit des Evangeliums, zurück zu dem echten Pfingstgedanken, der Christus im Leben der Menschen hervorbringt. Das ist richtig. Seht ihr, wir entfernen uns von den echten Dingen. Und dieser reiche Mann hier sah das. Er wusste, dass Jesus das hatte. Und er fragte, wie kann ich es haben? Und Jesus sagte es ihm, aber der Preis war zu hoch. Und das ist es, was die Versammlung Gottes, Foursquare, Oneness und alle andere tun. Die Sache, der Preis ist zu groß. Wir müssen nur auf die Aufrichtigkeit des Wortes zurückkommen. Glaubt das, damit Gott sich selbst rechtfertigen kann. Und ihr fragt, wird er es tun? Sicher, er tut es. Dein Leben wird um einiges lauter erstrahlen als dein Zeugnis, das du jemals geben könntest. Dein Leben ist so laut, dass die Leute dein Zeugnis nicht einmal verstehen. Das ist es, wo Aufrichtigkeit und Heiligkeit, 5 gute Leute, die wirklich vom Geist erfüllt sind, werden in Phoenix mehr tun als alle Mitglieder, die wir haben, wenn sie Gott geweiht sind und ein aufrichtiges Leben führen, denn Gott wird sein Wort durch sie hindurch bewegen und es als Wahrheit bestätigen. Und das Erste, was ihr wisst, ist, dass Dinge geschehen. Ihr könnt also einfach, ihr könnt es nicht zurückhalten. Stephanus genügte ihm, um die Gerichte des Sanhedrins zu erreichen. Dem Rat an jenem Morgen ein einziger Mann war, der mit der Wahrheit in seinem Herzen dastehen konnte, wo er sie kannte. Und es heißt, er leuchtete wie ein Engel. Seht, er wusste, wovon er sprach. Das Wort war einfach hinter ihm. Er erzählte es und sagte, unsere Väter in Mesopotamien und so weiter. Und er erklärte es ihnen. Er sagte, ihr halsstarrigen, unbeschnittenen Herzens und Ohren, ihr widersteht immer dem Heiligen Geist. Wie unsere Väter es taten, eure Väter es taten, so tut auch ihr es. Seht ihr? Dieser Mann wusste, wovon er sprach. Er legte die Schrift aus und kostete es sein Leben. Aber er war aufrichtig, denn er wusste, woran er glaubte, und Gott gab ihm Recht. Und als sie den kleinen Kerl zu Tode steinigten, erhob er sich und sagte, ich sehe Jesus zu Rechten Gottes stehen, während sie ihm das Hirn hinausprügelten. Und doch Gott, Ich glaube nicht, dass er auch nur einen Hauch davon spürte. Gott nahm ihm seine Arme und schaukelte ihn in die Wiege des Friedens, bis er zu Gott ging. Er wusste es und Gott hat ihn sich dort gerechtfertigt. Selbst in seinem Tod sah er Jesus zu Rechten stehen. Daniel wusste, dass die Welt in die Gemeinde kommen würde. Und das tat sie auch. Aber seht, er schloss eine dieser Policen für das ewige Leben bei Gott ab und er nahm sich in seinem Herzen vor, seine Investition nicht zu verderben. Amen. Diese Gemeinde, dieser Geschäftsleute, wenn ihr Leute nur diese Haltung einnehmen könntet, wenn ihr nur auf dieses Ziel hinabarbeiten könntet, auf diese Errungenschaft, dass ihr diese Investition, die ihr in Christus getätigt habt, nicht mit den Dingen der Welt und dem Glanz verunreinigen werdet. Warum? Alles kann glänzen und glühen. Und was greift nach ihm? Ein Affe. Das ist richtig. Affen greifen immer nach etwas, das glänzt. Seht ihr? So ist es richtig. Beachtet, das sind wir. Das ist unhöflich. Und der Teufel macht Affen aus euch, wenn er kann. Er versucht euch glauben zu machen, dass ihr sowieso von einem Affen abstammt, mit ihrem Bildungssystem und den Dingen von heute. Aber das ist nicht so. Das ist richtig. Daniel hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, sich nicht mit der Welt zu verunreinigen. Er wollte sich der Tradition halten, die Gott festgelegt hatte, und an die Gebote Gottes. Warum könnt ihr Frauen und Männer nicht das Gleiche tun? Aber Marilyn Monroe oder andere haben sich die Haare abgeschnitten und dann hat die Frau eines Predigers dasselbe getan und ihr denkt, ihr habt das Recht dazu. Das entschuldigt euch nicht vor dem Worte Gottes und ihr Prediger lasst euch von eurer Frau herumführen. Was für eine Schande, was für ein Wort, um ein Mann zu sein. Ein Diener Christi kann sein eigenes Haus nicht beherrschen, wie soll er dann das Haus Gottes beherrschen? Nun sagst du, Bruder Branham, das sind nur kleine Dinge. Alles klar, bringen wir die kleinen Dinge in Ordnung, dann gehen wir zu etwas Größerem über. Seht ihr? Dann werden wir über den Heiligen Geist sprechen und darüber, wie man göttliche Gaben empfängt. Wie jemand hat diese unhöfliche Sache gemacht, aber es wurde mir gesagt, er sagte, du schreist die Männer immer an wegen diesem und dass sie die Frauen das tun lassen und dass sie die Shorts tragen und dass sie auf der Straße sind und dass sie sich wirklich sexy anziehen mit Sexappeal. Es würde sehr selten von der Kanzel herab gesprochen. Man denkt einfach, dass es sei eine normale Routine. Wir brauchen einen Mann Gottes, jemanden, der sich erhebt und diese Sache verurteilt. Und sie sagen, nun, du solltest die Frauen beibringen, wie sie geistliche Gaben empfangen können. Du musst ihnen etwas Großes beibringen. Ein großer Mann hat mir gesagt, er legte mir die Hände auf und sagte, ich werde für dich beten. Er sagte, lass die Finger davon. Er sagte, Gott hat dich geschickt, um für die Kranken zu beten. Ich sagte, wenn Gott einen Mann gesandt hat, dann mit dem vollen Evangelium, wenn er ihn überhaupt gesandt hat. Er sagte, nun, du wirst deinen Dienst schaden. Ich sagte, jeder Dienst, bei dem das Wort verletzt wird, sollte verletzt werden. Das ist richtig, sicherlich. Er sagte, nun, die Leute werden dich ablehnen. Ich sagte, ich habe keine Radioprogramme oder Fernsehprogramme zu unterstützen. Ich bin frei in Christus. Ich predige nur das, was er mir sagt. Amen. Ich brauche keine Opfergaben. Ich brauche nicht weiteres als die Gnade Gottes, um aufzustehen und die Wahrheit zu sagen. Nicht Kompromisse beim Wort Gottes machen, um irgendwelche Nebenschauplätze oder zwielichtige Dinge zu machen, nur um jemanden zu helfen, um ihn zu nehmen und ihn zu einem noch zweifacheren Kind der Hölle zu machen, als er ursprünglich war. Ich sage ihnen die Wahrheit. Und wenn ich am Ende meines Weges stehe, kann ich sagen, niemandes Blut ist auf mir. Das ist mein Wunsch. Ich habe mich nicht gescheut, euch den vollen Ratschluss Gottes zu verkünden. Wie kann man den Leuten Algebra beibringen, wenn sie noch nicht einmal das ABC kennen? Er sagte, die Leute halten dich für einen Propheten, einen Seher. Und ich sagte, das behaupte ich nicht. Er sagte, aber die Leute behaupten es. Du solltest ihnen ein paar tiefgründige Dinge beibringen. Ich sagte, wie kannst du ihnen tiefe Dinge beibringen, wenn sie nicht einmal ihr ABC lernen? Glaube immer an Christus. A, B, C. Das ist richtig. Aber sie wollen es nicht tun. Wie willst du ihnen dann das Wurzelmaß und so weiter beibringen, die wahre Mathematik Gottes? Wie siehst du denn die Visionen? Wie geschehen denn diese Dinge? Mai, ihr wollt euch an einer bestimmten Sache festhalten, an einer kleinen konfessionellen Gruppe, die euch unbedeutend erscheint, und an einem kleinen glänzenden Etwas, nach dem ihr greift. Und wenn ich zufällig nach dem Wort oder etwas anderem greife, wird mich mein staatlicher Presbyter ausschließen oder mein Bischof wird mich hinauswerfen? Wenn ihr zu Gott kommt, werdet ihr sowieso rausgeschmissen. Wo ist also der Unterschied? Ich wäre lieber, wenn du rausgeworfen wirst, wirst du reingeworfen. Das war's also, seht ihr? Siehst du, Es gibt drei Dinge. Gott handelt immer in Dreien. Das wissen wir. Er ist in Dreien vollendet. Erinnert euch, in den Tagen von Noah gingen sie in die Arche. Und in den Tagen von Sodom, Jesus hat von diesen beiden gesprochen. In den Tagen von Sodom gingen sie hinaus. Zu Noachs Zeiten gingen sie hinein, sie gingen hinaus in die Zeit von Sodom. Und dann gehen sie hinauf in diese Zeit. Ja, hinein, hinaus, hinauf. Seht ihr? Das ist es, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen eine Aufwärtsbewegung. Wir brauchen ein Aufstehen von diesen Dingen und von den weltlichen Dingen, die uns so gefesselt haben. Daniel hatte nicht vor, sich zu verunreinigen. Seht, er wollte das Wort an einem Ort aufbewahren, wo es durchströmen könnte, das Wort. Und was hat es getan? Es schickte einen Engel herab. Er beschützte sein Leben. Er hat sich nicht selbst verletzt. Die hebräischen Kinder waren entschlossen. Sie sagten, alle anderen verbeugen sich. Wenn die Flöten erklingen und wenn die Bischöfe sagen, stampft, und wenn die Froschfresser rufen, springen sie. Aber, sagten sie, wir werden es nicht tun. Ihr könnt es tun. Ihr seid in der Lage, uns zu verbrennen. Ihr seid in der Lage, uns rauszuschmeißen. Ihr könnt dies oder jenes oder das andere tun. Aber wir werden uns trotzdem nicht vor eurem Bild verbeugen. Seht ihr? Sie hatten nicht vor, ihre Investition zu verunreinigen. Es sollte das Wort sein, und auf das Wort wollten sie sich verlassen. Und wenn die Zeit gekommen ist, eine Entscheidung zu treffen, werden sie sich an das Wort halten. Das rettete ihr Leben. Es hatte einen vierten Mann dort unten. Was wir heute Morgen brauchen, ist dieser vierte Mann unter uns. Das ist richtig. Das ist richtig. Dass jetzt nun Petrus einmal, es war nichts weiter als ein Fischer. Er hatte ein Geschäft, er war ein Fischer, aber wisst ihr was? Er sah etwas in Christus Jesus, dass sein Vater, nun wisst ihr, sein Vater Jona war ein großer Mann, er war ein Fischer. Ich werde euch hier ein kleines Drama erzählen, bevor wir schließen, und zwar in den nächsten Minuten. Es ist gerade mal 10:50. Wir werden versuchen, bis 11:30 fertig zu sein, wenn ihr es noch ein bisschen länger aushaltet. Also wir werden weitermachen. Und ich weiß, dass Jona zu seinem Sohn gesagt haben könnte, gerade in einem kleinen Drama, als er ihn und Andreas auf seinem Schoß nahm, und sein graues Haar glänzte nach Tagen des Fischfangs, wo sie jeden Tag um ihr tägliches Brot kämpfen mussten. Und ich kann ihn sehen, wie er da sitzt und sagt, mein Sohn, hör zu, Simon, es wird eine Zeit kommen. Ich wollte immer den Messias sehen und wir haben immer daran geglaubt, denn er ist uns versprochen worden. Aber hör zu, Simon, mein Sohn, es werden viele falsche Dinge auftauchen. Und so war es auch, bevor der echte Messias kommt. Aber, sagte er, du wirst diesen Messias erkennen, Simon, denn er wird genau mit der Schrift übereinstimmen. Und alle anderen werden gegen ihn sein, seht ihr? Aber dieser Messias wird sich bewähren, denn wir sind Juden. Wir sind gelehrt, diesen Propheten zu glauben. Denn Gott, der Herr, hat uns gesagt, wenn es unter euch einen Geistlichen oder einen Propheten gibt, werde ich, der Herr, ihm Visionen zukommen lassen. Und was er sagt, wird sich erfüllen. Und ihr werdet erkennen, dass dieser Mann ein Prophet ist. Und Moses sagte uns, dass unser Messias ein Prophet sein würde. Und du beobachtest ihn. Nun, wir haben seit Hunderten von Jahren keinen mehr gehabt. Aber das solltet ihr wissen. Nachdem der alte Herr verstorben war und eines Tages taumelte Andreas hinunter, um einen Mann sprechen zu hören, der einen kommenden Messias prophezeite. Und nach einer Weile kam dieser Messias auf die Bühne. Und nun sah Johannes, der nach ihm Ausschau hielt, das Zeichen Gottes herabkommen. Jehova, der Gott, sprach mit einer Stimme und in einer Gestalt einer Taube, die auf ihn herabschien. Und die Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich Wohlgefallen habe, in ihm zu wohnen. In dem ich Wohlgefallen habe, in ihm zu wohnen. Genauso nur, dass das Verb von dem Adverb steht. Seht ihr? Nun, in dem ich gerne wohne oder gerne, in dem ich wohne. Er hat mich zufriedengestellt. Er hat genau das getan, was ich weiß, dass er tun sollte. Er sollte tun und was ich sagte, dass er tun würde. Nun, als Petrus oder ich meine Andreas dort stand und er das sah, so sah er Jesus am nächsten Tag und sagte, Rabbi, wo wohnst du? Er sagte, komm und sieh. Da ging er hin und sagte es seinem Bruder. Nachdem er die ganze Nacht bei ihm geblieben war, war er am nächsten Morgen völlig davon überzeugt, dass das der Messias war. Und am nächsten Morgen ging er hin, um seinen Bruder zu holen. Und er brachte ihn und sagte, komm mit, wir haben den Messias gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass Simon sagte, jetzt warte mal einen Moment. Ich bin Berufsfischer hier. Ich bin ein Pharisäer hier oben. Ich gehöre der gleichen Gemeinde an wie mein Vater. Und ich habe dieses ganze Messias-Zeug hinter mir, die ganze Zeit. Aber warte einen Moment, Simon. Erinnerst du dich an die Lehre unseres Wortes? Erinnerst du dich, was ich weiß, was du alles gesehen hast? Aber hat Papa uns nicht vorher gesagt, dass all dieses Zeug mit Glamour auftauchen würde, aber das wäre nicht das Richtige? Aber wir würden wissen, dass er ein Mann der Schrift sein würde. Er würde sich an das Wort halten, weil das Wort sein wird, seht ihr? Das konnten sie einfach nicht verstehen. Also geht Simon hin und sagt nun, ich denke, ich werde nachsehen. Und sobald er in die Gegenwart von Jesus kam, er hatte einen Tag lang vom Fischfang gelebt, von seinem täglichen Brot. Er war ein Geschäftsmann, versteht ihr? Und so kam es auch zu diesem Treffen. Und dabei geht er hinauf. Und als Jesus ihn sah, sagte er, siehe ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Seht ihr? Schaut, nein, es tut mir leid, ich habe den falschen Mann erwähnt. Hier ist es, was er sagt. Er sagte, dein Name ist Simon und du bist der Sohn des Jona. Dann nahm Petrus eine Police heraus, seht ihr? Er hat auf der Stelle eine Investition getätigt. Er wusste nicht nur, wer er war, er kannte auch den gottesfürchtigen alten Vater, der ihm gesagt hatte, was geschehen würde. Und er sah, wie das Wort bestätigt wurde. Der reiche junge Herrscher hätte das Gleiche sehen können. Aber Petrus war bereit, sein Geschäft und seine Mitgliedschaft zu verkaufen und eine Investition zu tätigen. Das hat etwas mit ihm gemacht. Was ist mit Nathanael? Er hatte diesen Hain da draußen, so wie ihr hier in Phoenix habt. Und eines Tages war er da draußen. Er war ein Bibelstudent. Und als Philippus das sah, ging er zu ihm und sagte, hey, wir haben den Messias gefunden, von dem Moses gesprochen hat. Er sagte, jetzt, Jesus von Nazareth, der Sohn Josefs. Und er sagte, kann denn aus so einem Ort etwas Gutes kommen? Ich habe nachgesehen. Wer, sagst du, ist er? Jesus von Nazareth. Ich habe alle unsere Geistlichen befragt und keiner von ihnen hat etwas über ihn gesagt. Wir haben kein Schulseminar, aus dem er kommt. Nein, wusstet ihr, dass die ganzen biblischen Propheten, die sich erhoben haben, wir nicht wissen, woher sie kamen? Es gibt keinen Hintergrund für sie. Sie traten einfach auf den Plan und verschwanden auf dieselbe Art und Weise. Sie hatten keine Erfahrungen in ihrem Umfeld. Sie kamen, um die Menschen, die sich losgerissen hatten, zurückzubringen und sie wieder in die Bibel einzubinden. Seht ihr? Woher kam Moses? Von einem bescheidenen Elternteil. Wir kennen nur seine Eltern, wissen aber nichts über seinen Hintergrund. Sieh die Elias an. Wir wissen nicht einmal, wer sein Vater und Mutter waren. Er trat einfach auf die Szene. Seht euch Obadja an. Seht euch all die anderen an. Seht euch Amos an, über den wir neulich abends gesprochen haben. Keiner weiß, woher er kam. Er war ein Hirte. Das ist alles, was wir wissen. Er ist einfach aufgetaucht. Doch als er seine Arbeit beendet hatte, wie der große Elias, ließ Gott ihn mit einem Wagen direkt in den Himmel fahren. Seht ihr? Wir wissen nicht, woher sie kamen. Sie haben keine Schulen, keine Hintergründe. Gott erhebt sie einfach, damit sie dieses Wort zurückbringen. Und sie haben keine denominationellen Bindungen, um sie zu binden und zu sagen, ihr müsst dies tun oder sie rauswerfen. Sieh dir sogar Johannes den Täufer an, diesen großen, bekannten Propheten, der sogar aus dem Geschlecht eines Priesters stammte, aber er ging nicht auf die Schule seines Vaters. Er musste den Messias vorstellen. Er konnte es nicht. Jeder sagte, ihr kennt doch Dr. Jona hier. Er ist ein feiner Mann. Ihr wisst, dass ihr ihn als Messias anerkennt. Er konnte sich von solchen Männern nicht überreden lassen. Er ging in die Wüste, denn seine Arbeit war wichtig. Und er blieb dort draußen, bis er von Gott hörte. Und er wusste, was er sein würde. Und als er ihn kommen sah, sagte er, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die anderen haben nie etwas gesehen, aber er hat es gesehen. Nathanael, er war etwas überrascht, aber als er hinging, erzählte er ihm, was er zu Petrus gesagt hatte. Er sagte, du weißt, dass wir Studenten und der Heiligen Schrift sind. Wir wissen, dass der Messias ein Prophet sein wird. Als er also auf die Szene kam, ging er auf ihn zu. Und er sagte, er ging hinauf in die Gemeinde und Jesus sah ihn an und sagte, siehe, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Und er sagte, Rabbi, wann hast du mich erkannt? Und er sagte, bevor Philippus dich rief, ich habe dich gesehen, als du dort draußen unter dem Baum in einer Gebetsversammlung warst. Was für Augen hat er gemacht? Und auf der Stelle tätigte er eine Investition. Was hat er getan? Direkt von seinem Rabbi, seinem Priester und allen anderen gab er seine Heuchelei zu. Er fiel auf seine Füße und von seinen Füßen auf die Knie und sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Da standen viele von den hohen Männern um ihn herum mit all ihren Gestalten und Dingen und sagten, dieser Mensch ist der Beelzebub. Und Jesus sagte zu ihnen, ihr habt den Geist Gottes gelästert und ihn ein böses Ding genannt, seht ihr? Gewiss, oh mein, die kleine Frau am Brunnen, was ist mit ihr? Sie hatte sicherlich eine Investition getätigt. Als sie dort herauskam, in all ihrer Unmoral, die Gemeinde hatte sie so weit gebracht, dass sie nicht mehr wusste, woran sie war, und sie ging so einfach in die Prostitution, aber mit einem einfachen, demütigen Herzen. Das ist vielleicht ein großes Wort, und ich möchte, dass sie es richtig auffasst. Sie war für das ewige Leben vorherbestimmt. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Sie mussten kommen, um Wasser zu holen, und sie bekam es, aber nicht aus Jakobs Brunnen, seht ihr? Niemand kann kommen, es sei denn, der Vater ruft ihn zuerst. Und alle, die er mir gegeben hat, werden kommen. Ich werde sie aufwecken in den letzten Tagen. Die, die er vorherbestimmt hat, hat er berufen. Und die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, hat er geheiligt. Oder bereits jetzt hat er verherrlicht. Aufgepasst! Als dieses Wort, das Zeichen, das Wort, die biblische Rechtfertigung, auf jene Rabbiner und Priester fiel, sagten sie, dieser Mensch ist der Teufel. Aber als sie auf die kleine Prostituierte fiel, was geschah? Schnell wurde sie zum Leben erweckt. Die Rabbiner sagten, dieser Mann hat eine Telepathie, dieser Mann ist ein Wahrsager. Das ist die Art und Weise, wie er es diesen Leuten sagen kann. Er ist ein Wahrsager. Aber sobald das diese kleine Prostituierte getroffen hat, in diesem Zustand, wenn es diese Prostituierte in diesem Zustand warnen konnte, was sollte es dann mit der Pfingstgemeinde tun, die behauptet, den Heiligen Geist zu haben? Seht ihr, was ich meine? Ich hoffe, das ist noch nicht zu hoch für euch. Seht ihr, was sollte es mit uns machen? Sobald es auf den Menschen traf, sobald es auf eine kleine Frau traf, sagte sie nicht, du bist der Belzebub. Schaut sie euch an. Sie sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Nun, wir wissen es, wir warten auf einen, der kommen soll. Wir haben seit Hunderten von Jahren keinen Prophet mehr gehabt. Aber wir wissen, dass der Messias ein Prophet sein wird. Und wir wissen, dass er uns diese Dinge sagen wird, wenn er kommt. Und Jesus sagte, ich bin es. Nun wusste sie, dass ein Mann, der ihr all das sagen konnte, sicherlich ehrlich war, denn er hatte das Wort. Das Wort war mit ihm, denn das Wort kam zu dem Propheten. Er hatte die wahre Interpretation davon, denn er war das Wort. Und sobald es sie auffiel, war sie sofort an einer Police interessiert. Sie wollte eine Investition, und zwar sofort. Sie wollte etwas von dem Wasser haben, für das sie nicht zum Brunnen gehen musste, um zu schöpfen. Und als sie es sah, entflammte es ihr Herz. Sie ging hinunter in die Stadt und sagte, kommt, sieht den Mann an, der mir all das gesagt hat, was ich getan habe. Ist es nicht der wahre Messias? Ist das nicht das, was ein Messias ausmacht? Und die Bibel sagt, dass die Menschen in jener Stadt Jesus glaubten, weil er dieser Frau etwas gegeben hatte. Ihr Zeugnis veranlasste die Stadt zur Umkehr. Er hatte nie irgendwelche Wunder getan. Er wusste, dass Philippus kommen würde, um das zu tun. Als ob Johannes keine Wunder getan hätte, weil Jesus ihm folgte. Nun finden wir heraus, dass sie in diese Police investiert hatte. Und zwar sofort. Lasst mich noch einen oder zwei nehmen, wenn ihr mich einen Moment entschuldigt. Einige wenige. Nikodemus. Eines Tages gestand die Wahrheit. Er kam bei Nacht, um eine Investition zu tätigen und fand die Bank geöffnet. Sie ist immer geöffnet. Er dachte nun, die Bank machte den ganzen Tag über Geschäfte für diese Investitionen, aber ich glaube, ich werde am Abend hineingehen. Und er fand sie offen, bereit. Und er sagte, Rabbi, wir wissen, dass du ein von Gott gesandter Mann bist. Kein Mensch könnte diese Dinge tun, wie du sie es tust. Es sei denn, Gott wäre mit ihm. Das wäre unmöglich. Seht ihr? Er gab es zu von der ganzen konfessionellen Welt, dass sie wussten, dass dem es so war. Doch aus Vorurteilen, Stolz, gesellschaftlicher Beliebtheit, genau wie der reiche Junge es auch tat, aus Prestige und gesellschaftlichem Ansehen, und sie wollten die Welt nicht aufgeben. Genauso wie diese Nation keinen gotteswürdigen Mann da oben haben will, der uns korrigiert. Das ist der Grund, warum wir vom Kommunismus wurmstichig sind. Sie wollen keinen gotteswürdigen Mann nehmen, sie werden jemanden wählen, der sie so leben lässt, wie sie es wollen. Es ist leicht für uns Amerikaner und Christen, das zu sagen, aber wenn wir runterkommen und... Nun lasst uns reden und es einmal nach Hause bringen. Ihr Gemeindemitglieder wollt das Gleiche. Ihr wollt einen Prediger, ihr Frauen, der euch nicht für die Art und Weise, wie ihr euch kleidet und lebt, verurteilt. Jemanden, der euch auf die Schulter klopft und euch sagt, ihr könnt dies, jenes und alles andere tun. Und ihr könnt euch, wie die Welt verhalten und wie die Welt leben und trotzdem euer Bekenntnis zu Christus aufrechthalten. Ihr wollt diese Dinge. Ihr wählt sie, ihr würdet einen gottesfürchtigen Mann aus eurer Gemeinde abwählen, um einen solchen Mann dort hineinzubekommen. Das ist der Wunsch. Das ist der Geist der Nation. Es ist der Geist der letzten Tage. Man will sein Bekenntnis ablegen und dann festhalten. Ich bin dies, ich bin Pfingsten, ich bin Methodist oder Baptist und trotzdem daran festhalten und leben, wie man will. Isabel führte das Land auf dieselbe Weise, aber Gott sandte ihnen einen Hirten. Elias war ihr Pastor. Oh, sie wollte es nicht zugeben, aber er war es trotzdem. Ja, genau und gewiss. Gott war imstande, aus diesen Steinen, dem Abraham, Kinder zu gebären. Gott muss nicht durch eine Gruppe oder eine andere Gruppe kommen. Er ist Gott. Er tut, was er möchte. Und er wird es tun. Nur eines kann Gott nicht, nämlich sein eigenes Wort verleugnen. Nikodemus kam also und wollte etwas investieren. Und er fand genau das, wonach er suchte. Er war aufrichtig. Er erfand es. Wir müssen uns also beeilen. Lukas 24, 49. Es gab eine Gruppe von Leuten, die eine Investition gemacht hatten. Und Jesus sagte ihnen im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 49, den 120, geht hinauf zum Pfingsttag, dort oben und wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet werdet. Ich werde euch dafür Zinsen mitschicken, für die Investitionen, die ihr getätigt habt. Er hatte sie gefunden. Wie hat er gerade diese Gruppe genommen? Wie hat er diese kleine Gruppe genommen? Eines Tages, als er einen Dienst hatte, bei dem er Kranke heilte und seine Messiasrolle zeigte, sagten alle, »Oh, wunderbar, Rabbi, oh, komm doch in unsere Gemeinde, halte hier eine Versammlung ab, Rabbi, wir wollen dich hier haben, wir wollen dich hier haben.« Und eine große Gruppe begann, ihm zu folgen. Aber eines Tages änderte Gott den Dienst in ihm, von Wundern zum Lehren des Wortes. Sicherlich könnt ihr zwischen den Zeilen lesen. Ihr seid ja nicht blind. Wenn das der Fall ist, könnt ihr euch einen Bleistift zwischen die Augen legen und die Augen ausstechen. Beachtet, beachtet, einen Bleistift, der das Wort Gottes aufschreiben würde. Beachtet, sobald Gott seinen Dienst von seinen Wundern änderte. Seine Wunder gingen weiter, aber nicht mehr so. Er begann ihnen die direkte Wahrheit der Schrift zu sagen und wo sie standen. Die Menge wandte sich ab von ihm. Das ist hier ein harter Aufspruch. Und was geschah dann? Die 70, die ihm nachfolgten und die er berufen hatte, gingen auch weg und sie sagten, wer kann so etwas verstehen? Das ist gegen alles, was man uns jemals beigebracht hat. Und was geschah? Und er wandte sich an die 12 und sagte, wollt auch ihr gehen? Da sagte Petrus dieses wunderbare Wort, Herr, wohin sollen wir gehen? Sag mir etwas Besseres. O Gott, erbarme dich! Wo gibt es ein Glaubensbekenntnis, das besser ist als das Wort Gottes? Wo gibt es eine Liebe, die tiefer ist als die Liebe Jesu Christi? Wo findet man eine tiefere Befriedigung als die, die Jesus Christus gibt? Was euch dazu bringt, die Dinge zu tun, die ihr tut, ist, weil es zeigte eine Lehre, eine Frau, die ihre Augen blau färbt, ihre Haare abschneidet und Maniküre trägt. Und ein Mann, der es zulässt, dass seine Frau und seine Kinder sich so verhalten, und es zeigt, dass irgendwo eine Lehre ist. Diese sollte mit Kraft gefüllt sein. Das sollte Christus drin sein. Aber es zeugt von sich selbst. Ein Mann, der missioniert, der Gläubige von einer Gruppe zur anderen bringt, zeigt, dass deine Lehre ist. Er arbeitet für eine Organisation und nicht für das Reich Gottes. Es ist mir egal, wohin sie gehen. Solange sie aus dem Geist Gottes geboren sind, werden sie ein christliches Leben führen. Eine Lehre, die Werke zeugen davon. Nehmt auch zur Kenntnis, dass sie für eine Belohnung dorthin gegangen sind. Und Gott zahlte die Investition aus, die sie getätigt hatten, und er gab ihnen noch mehr. Wenn nun diese Pfingstgruppe mehr will, dann lebt ihr recht und tut recht. Gott hat genug zum Auszahlen, und die Bank ist ja Tag und Nacht geöffnet. Aber du darfst nicht sagen, na ja, ich werde wohl einmal dort hinaufgehen. Sie gingen hinauf und sagten, gut, ich vermute, wisst ihr was, wir sind schon seit 2 Tagen hier oben. Ich denke, wenn er etwas tun wird, ich war hier im Altar 20 Minuten. Wenn er mir den Heiligen Geist geben würde, würde er es mir jetzt geben. Das sind unsere Ideen. Das ist es, was wir haben. Die Aufrichtigkeit. Wir sind gerne wie die Kinder, wenn man uns etwas vorspielt, wir tanzen und so weiter. Aber ich wundere mich darüber. Denn 8 Tage, 9 Tage, was wäre, wenn Matthäus aufgestanden wäre und zu Simon gesagt hätte, weißt du was, Jesus hat gesagt, wir sollen hier oben warten. Wir sind im Grunde genommen im Recht. Wir haben gewartet. Nun, ich glaube, wir haben es bereits empfangen. Seht ihr? Ich glaube, wir haben es empfangen. Lasst uns beginnen. Du bekommst eine Gruppe, die nach dir benannt ist. Und du bekommst eine Gruppe, die nach dir benannt ist. Und ich sage dir, wir gehen jetzt raus und predigen das Evangelium. Nein, nein, so funktioniert das nicht mit der Heiligen Schrift. Jesaja sagte, ein Gebot wird auf ein Gebot folgen und eine Zeile auf eine andere. Hier wird ein wenig sein und dort ein wenig. Haltet fest an dem, was gut ist. Mit stammelnden Lippen und anderen Zungen will ich zu diesem Volk reden, und das ist die Ruhe. Das ist die Erquickung. Man weiß, dass Joel verheißen hat. In den letzten Tagen werde ich ausgießen. In Joel 2,28, ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Es wird eine solche Salbung geben, dass ich Zeichen im Himmel oben auf der Erde und unten zeigen werde, Säulen aus Feuer und Rauchschwaden. Und mai, seht ihr, sie warteten, bis die Identifizierung durch die Schrift kam. Seht ihr, sie hatten sich verkauft. Sie hatten ihre Investition. Sie wollten diese Art von Belohnung. Anstatt, dass die Gemeinde das heute tut, verkaufen wir uns an die Mitgliedschaft. Fangen an, bringen sie rein, egal was. Mehr bekommen, als die Methodisten oder die Baptisten bekommen haben. Nehmen mehr, als die Einheitsgemeinde hat. Und die Einheit hat mehr als die Dreieinigkeit. Oder Zweieinigkeit. Oder wie viele Heiten ihr habt. Ich weiß es nicht. Seht ihr? All das. Was ist das? Es ist ein Haufen Weltlichkeitsdenken. Es ist ein Haufen Unsinn. Kommt zurück zu Gott und seinem gerechtfertigten Wort. Amen. Der reiche junge Paulus war einmal so voll von Theologie, wie er nur sein konnte, wie der reiche junge Herrscher. Er war auf dem Weg nach Damaskus und er sah ein Licht vor sich herfliegen, eine Feuersäule, die ihm die Augen auslöschte, und er sprach zu ihm, und er sprach, Saul, es ist schwer für dich, gegen den Stachel zu treten. Und es wurde ihm bestätigt, dass Jesus derselbe Gott wie im Alten Testament war, seht ihr? Er sah ihn dort. Er hatte ihn für jemanden anderen gehalten, für einen Beelzebub. Aber als er diese Feuersäule sah, wusste er genau, dass es dieselbe Feuersäule war, von der er gelehrt worden war, dass sie Israel führen würde. Und das war sie auch. Er fragte, wer bist du, Herr? Er erkannte ihn als Herrn, weil die Säule aus Feuer da war. Er sagte, ich bin Jesus. Er investierte auch etwas. Er wollte das. Das Ding, mit dem er so lange gespielt hatte, stand direkt vor ihm. Er investierte, als ihm bestätigt wurde, dass das Jesus war und dass er Gott war. Er bekundete es, Herr, was willst du, dass ich tue? Und was für eine voreilige Entscheidung hat dieser reiche junge Herrscher getroffen? Wir Menschen heute denken, dass er etwas Schreckliches getan hat. Es ist wie die Leute in Laodicea heute. Er will Popularität, das Lob der Menschen, anstatt der Dienstleistungspolice. Das ist, was Gott den Menschen anbietet, um danach zu leben. Jesus Christus war das ausgedrückte Bild Gottes. Er war das, was Gott durch seine Macht projizierte. Ein Körper also, der Sohn genannt wurde, weil er ein Mensch war. Und er kam von Gott. Und er war so sehr auf Gott ausgerichtet, dass er es nicht für einen Raub hielt, dass er und Gott ein und dieselbe Person waren. Und das waren sie auch, denn Gott war das Wort und er war das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dort konnte Gott sein Wort nehmen, ohne irgendetwas, ohne Unterbrechung. Er hat ständig das getan, was der Vater wollte. Und dort konnte das Wort durch ihn wirken, weil er und der Vater eins waren. Das war so. Und dann nahm er dieses vollkommene Leben und all unsere Sünden und legte sie auf dieses vollkommene Leben, und er starb, damit wir Abtrünnige, und selbst sterben und von oben geboren werden können und sein Wort durch uns die Werke Gottes wirken könnte. Oh, was für ein entscheidender Fehler, den die Gemeinde gemacht hat, genau wie diese reiche junge Mannes tat. Er vermehrte seine Besitztümer. Oh ja, er hat Gutes getan wie Laodicea, aber er hat einen schlimmen Fehler gemacht. Oh mai, und er wurde so groß und so reich. Lasst uns diesen Kerl jetzt ein paar Minuten folgen. Und ehrlich gesagt, ich werde aufhören. Schaut, merkt euch das. Er beachtet ihn. Ich danke euch. Ich danke dir, Bruder. Er nahm an Besitztümern zu. Nun, viele Leute denken, weil das ist der Punkt, an dem ich einige christliche Geschäftsleute höre, die in diesen Versammlungen immer wieder bezeugen, wie der Herr sie reich gemacht hat. Manchmal sind das genau die Fakten, die beweisen, dass man versagt hat. Und das ist richtig. Wie sehr unterscheidet sich diese Pfingstgruppe heute von der, die sie damals war? Als sie den Heiligen Geist bekamen, wurden sie alles los, was sie hatten, um den Dienst zu beginnen. Ja, das stimmt. Und heute versuchen wir, es zu sagen, dass wir 1 Million haben und all das hier, ja, das stimmt. Es ist wirklich die Wahrheit. Wir nennen uns Pfingstler. Ich habe das einmal gesagt bei einer der Versammlungen und ich hörte, wie wenige der Männer Zeugnis ablegten, Bruder Demos und die anderen Anwesenden. Und ich sagte, ihr Männer, ich bin bei euch, weil ich euch liebe und ich glaube, ihr habt etwas. Ich bin hier, um euch zu helfen, um etwas zu tun, was ich kann. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ich sagte auch, heute Abend hast du nur darüber geredet, wie viele Cadillacs du hast und wie viel du bereit warst zu... Ich sagte, diese Männer haben mehr Cadillacs, als du je haben könntest. Erzählt ihnen, wie sie etwas loswerden können, das sie haben, dieses weltliche Zeug, und wie sie etwas in ihr Herz bekommen können, das Wort Gottes, um das zu rechtfertigen. Seht ihr? Es gab einen kleinen, feinen Pfingstbruder. Er könnte vielleicht jetzt hier sitzen. Ich habe nichts gegen ihn. Er hat sich erhoben, und viele der Geschäftsleute, die hier sitzen, wissen, dass das genau die Wahrheit ist. Und ich sagte, aber Bruder Branham, da wurde der große Fehler gemacht. Ich fragte, welchen Fehler hat Gott gemacht? Er sagte, jene Leute, die ihre Güter verkauften und unter die Armen verteilten, wie Jesus es diesem reichen Mann sagte, nämlich unter den Armen zu verteilen, die haben einen Fehler gemacht. Denn sobald sich die Verfolgung erhob, hatten sie kein Zuhause mehr, zu dem sie gehen konnten. Und ich sagte, mein Bruder, du behauptest, Pfingstler zu sein und glaubst, dass der Heilige Geist einen Fehler gemacht hat? Gottes Wort bleibt immer dasselbe. Und er sagte nun, sie hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Das ist genau das, wozu Gott sie beauftragt hat. Dann zogen sie von Ort zu Ort und verbreiteten so das Evangelium. Sie konnten nirgendwo anders hingehen, seht ihr? Ich weiß, aber heute sehen wir das so unterschiedlich. Schauen wir uns diesen reichen jungen Mann an, der als Geschäftsmann diesen überstürzten Fehler machte. Ich möchte euch fragen, liebe Brüder, war das nicht ein furchtbarer Fehler für diesen einen Geschäftsmann? Und die Zuhörer, war das nicht ein furchtbarer Fehler für einen Geschäftsmann? Welches größte Geschäft hätte er machen können, als das ewige Leben zu haben? Wie viele Cadillacs würdest du am Ende deines Weges geben? Was hätte Demos Chakaria neulich getan, als sein Herz anfing zu hüpfen und er hinausging? Ich frage euch, denkt darüber nach, was macht eure Mitgliedschaft in der Gemeinde, was macht eure Popularität? Was wird mit euch geschehen, wenn ihr all diese Dinge habt und dann Gott begegnen müsst? Es gibt keine Taschen in Leichentüchern. Ihr begegnet Gott mit eurer Seele und die Art und Weise, wie diese Seele ist, bringt dir vor, was für ein Leben du geführt hast. Und wenn dieses Leben in euch dieses Wort verleugnet, dann werdet es los und schafft euch ein Leben, das bei diesem Wort bleibt und Gott in euch leben lässt. Richtig. Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas lässt die Frauen nicht richtig zueinander finden. Es ist mir egal, wie oft sie in Zungen reden. Es ist mir auch egal, wie oft sie das tun. Das hat nichts zu bedeuten. Eure Frucht spielt lauter als eure Stimme. Seht ihr? Gewiss, so ist es. Das tut sie. Der Heilige Geist ist Demut und Bescheidenheit. Du sagst, ich muss das nicht tun. Ich weiß, dass du das nicht tun musst. Ein Schaf muss auch nicht geschoren werden, aber es gibt seine Wolle aus freien Stücken, wenn du ein Schaf bist. Eine Ziege würde sich darüber sehr aufregen. So, jetzt siehst du, wo du stehst, wenn Gottes Schere beginnt, dich zu scheren. Ich sage das nicht, um zu scherzen. Das ist kein Ort für Witze. Das ist ein Rednerpult. Das ist der Ort, an den das Gericht kommt. Nun, ein Schaf wird einfach liegen und sich scheren lassen, seine Rechte verwirken. Du bist Amerikaner, du kannst die Haare schneiden, du kannst alles, was du willst, in Amerika. Du kannst dich betrinken auf die Straße und liegen, du kannst dich prostituieren, du kannst mit einem Mann zusammenleben oder mit einer anderen Frau, mit einer Ehefrau in häuslicher Gemeinschaft werden. Du kannst 4, 5, 6, 7, 8 haben, so viele du willst. Macht nicht, manche haben 15, 20. Wo ist dein Muster dafür? Ihr müsst es nicht tun. Ihr sagt, nun, wenn ich Amerikaner bin, habe ich dann nicht die Rechte? Jawohl, das ist genau richtig, aber ihr verliert doch eure Rechte, wenn ihr ein Schaf geworden seid. Lämmer Gottes, das ist richtig, ihr verliert eure Rechte, die ihr habt. Nun denkt daran, während wir schließen. Ja, Zuwachs an Besitztümern, ja, nun folgen wir ihm noch ein wenig und dann schließen wir. Wir finden an der nächsten Stelle, dass dieser reiche junge Mann so viel hatte, dass es etwas wie eine Flotte von Cadillacs besessen haben muss. Wisst ihr, man sagt es in Kalifornien, wenn du nicht mindestens 3 oder 4 Cadillacs hast und ein großes Haus besitzt, dann bist du nicht geistlich. Es könnte geistlich von dieser Welt sein. Arme Leute, ich kenne Missionare, die das Evangelium predigen und nicht einmal Schuhe an den Füßen haben. Als ich neulich vorbeikam, fiel mir so auf, dass da stand, das große zukünftige Haus von so und so. Ich ging hier rüber, dieses zukünftige Haus von so und so. Und ich sagte, Gott, was ist mit mir? Er sagte, schau nach oben. Genau. Als die Einkommensteuer mich neulich belastete wegen Schecks, die Leute in meiner Versammlung unterschrieben hatten, um die Versammlung zu bezahlen, und die Einkommensteuer ging 15 Jahre zurück und ließ mich $40,000 an sie zahlen. Ich musste mir Männer mit Sicherheiten und anderen Dingen besorgen, und jetzt stehen sie hier in diesem Gebäude und unterschreiben einen Zettel, auf dem steht, dass ich die Summe mit $4,000 pro Jahr abbezahlen kann oder ich werde vor Gericht gestellt. Und ich sagte, ich schulde es nicht. Hier ist mein Einkommenssteuerbescheid. Und sagte, ja, aber als diese Leute den Check unterschrieben haben, haben sie sich ausgewiesen, als sie unterschrieben haben. Es war hier und dann haben sie ihn übergeben, um den Preis für die Versammlung zu bezahlen. Seht ihr? Ist das Gerechtigkeit? Nein, keine Gerechtigkeit. Ich dachte sehr schlecht darüber. Als ich in der Bibel nachschaute, sah ich, dass jeder Mann, der in der Bibel jemals ein geistliches Amt innehatte, mit der Regierung zu tun hatte. Die Regierung hat ihn geholt, denn sie ist die Spitze des Teufels. Erinnert euch, Moses, Jeremia, Daniel, alle Propheten, sogar Jesus Christus, starben unter Todesstrafe durch die Regierung. Ihr könnt sie nicht einfangen, wenn es um Moral und alles andere geht. Also wirft der Teufel seinen Hauptsitz es der Regierung vor. Das ist genau richtig. Ja, dieser reiche Mann hatte an Besitztümern zugenommen. Und meine Güte, da könnte jemand $40,000, was das für jemanden bedeutet, so abzubezahlen. Ich habe 10 Jahre dafür, bei 4.000 im Jahr. Ich beziehe $100 pro Woche. Ich hätte es bekommen können. Das ist genau richtig. Ich klopfe mir nicht auf die Schulter. Ich sage euch nur etwas, nur ein Beispiel oder etwas, das ihr vielleicht verstehen könnt. Ich hätte es haben können, wenn ich das Geld genommen hätte, das die Leute mir gegeben haben. Ich wäre mehr als ein Millionär. Ich hätte die ganze Reihe von Gebäuden haben können. Dann müsstet ihr das nicht mieten. Ich könnte sagen, kommt rein, übernehmt es, seht ihr? Aber meine Güte, ich habe versucht, das zu denken, Jesus Christus zu meinem Vorbild zu machen. Er hätte Fische erschaffen können. Er hätte Geld erschaffen können. Er könnte Wein aus Wasser machen. Er konnte Tausende von Menschen mit 2 Fischen und 1 oder 2 Laibe Brot ernähren. Und doch hatte er keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er war unser Beispiel. Nicht etwas, was leuchtet, sondern etwas, das glüht, das Evangelium. Dort finden wir diesen reichen Mann, der so viele Dinge hatte, dass seine Scheunen aus allen Nähten platzten und alles. Er sagte, nun seht ihr, wenn ich diese Fanatikern gefolgt wäre, wisst ihr, wo ich dann gelandet wäre, seht ihr? Aber jetzt habe ich Glamour und all diese Frauen um mich herum und ich habe all das, was ich will und ich habe all das und das und jenes. Ich habe genug guten Ruf bei all den Priestern, Rabbinern. Sie klopfen mir auf die Schulter und sagen, Bruder Jones, wir sind so froh, dich zu sehen. Ich hoffe, heute Morgen ist kein Bruder Jones hier. Aber klopft ihm auf die Schulter und sagt, Bruder, wir sind so froh, dass du da bist. Oh, ihr alle, einen Moment mal bitte. Ich möchte euch etwas zeigen. Dort sitzt Dr. Levy, Lewinsky Jones. Wie auch immer er heißt, sitzt hier drüben. Er ist einer der Unterstützer. Er baut uns eine Gemeinde. Er macht dies und das und das. Natürlich. Nun, das ist ein Zustand dort. Es glänzt wie Hollywood. Wahrscheinlich wären die Tänzerinnen und alles andere um ihn herum wunderbar. Und er hatte alles, was er wollte, von den Vergnügungen dieser Welt, das ist wahr. Und da lag der Arme im Geiste und bettelte um ein paar Brotkrümel. Matthäus 5 sagt, selig sind die Armen im Geiste. Wir finden Lazarus da draußen mit nichts. Wie denkt ihr über ihn nach? Er fegte ab und so ein paar Krümel ab, um ihn zu ernähren. Das frage ich mich jetzt, ja? Aber er wurde endlich ausgezahlt. Ja, er hat seine Abrechnung bekommen. Und du wirst das auch. Und ich, jeder Sterbliche, ich schließe jetzt. Er hat eine Abrechnung bekommen. Und was hat er bekommen? Eine große Trauerbeerdigung. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Ein Junggeselle mit umgedrehten Kragen. Heiliger Vater. Was ist los mit euch Pfingstlern, dass ihr diese Leute hier Vater nennt? Ich sehe es in eurer Zeitschrift. Was ist eigentlich mit dem Redakteur los? Ich dachte, ihr wärt Pfingstler, kommt her und sagt, heiliger Vater so und so, und sagt das, in der Bibel steht, nennt niemanden Vater, genauso. Ihr habt nur einen Vater, und das ist Jesus Christus. Wo ist eigentlich das Problem? Siehst du, was ich dir sage? Du bist, das Unkraut hat dich erwischt. Du schneidest das Ding besser gleich weg. Du hörst besser auf das, was ich dir sage. Vielleicht willst du es nicht tun, weil ich ein Unwissender bin. Aber ich bin vielleicht nicht so unwissend, wie du denkst, dass ich es bin. Seht ihr? Ich könnte es sein. Vielleicht muss Gott etwas Unwissendes nehmen. Seht ihr? Durch seine Gnade sehe ich es kommen. Ich sehe die Handschrift an der Wand. Reiß dich zusammen, oder du fliegst raus. Das ist ein großes Wort für jemanden, der es sagt. Ich sage das nicht von mir aus. Ich bin inspiriert, das zu sagen, sonst würde ich es nicht sagen. So sehr ich alle Männer und Frauen liebe, so sehr ich es sie auch liebe. Lasst mich noch etwas zu euch sagen. Im 1. Johannes 4, Vers 17 finden wir heraus, dass hartes Zurechtweisen nur Liebe ist, die sich für das Gericht projiziert. Und das ist richtig. Es ist nur wegen der Liebe. Wenn ihr euer kleines Kind auf der Straße sehen würde, das dabei ist, getötet zu werden, würdet ihr sagen, in Ordnung, Junior, Ricky, Schatzi, du hast dich gut gehalten. Du amüsierst dich, ja? Ihr wäret ein schlechtes Vorbild für eine Mutter oder ein schlechter Vater. Ihr würdet ihn da reinbringen und wenn er es wieder tut, würdet ihr ihn die Arme nehmen und ihm geben, was ihm zusteht. Gewiss würdet ihr. Du würdest ihm eine solche Tracht Prügel verpassen, dass er Angst hätte, wieder rauszugehen. Das ist die Art, wie Gott es für seine Leute tut. Du sagst es nicht, um gemein zu sein. Du sagst es aus Liebe. Die Menschen bringen alles durcheinander und denken, Liebe sei nur ein kleines Hundewelpen. Liebe ist direkt. Gott ist die Liebe. Gott tadelt und züchtigt um der Liebe willen. Ich hoffe, das sickert genauso tief ein, wie ich es mir vorstelle. Nämlich, dass es die Liebe ist, die korrigiert. Es ist Liebe, die korrigierend wirkt. Und echte Liebe hält Korrekturen aus. Aber Hundewelpen, denen man auf den Rücken klopft und Doktor so und so und Bischof so und so, manchmal bringt das den Heiligen Geist in unseren Herzen zum Weinen. Das ist wahr. Ein großer konfessioneller Gottesdienst, alle Diakone und alle großen Geistlichen kommen vorbei und sie hatten einen großartigen Gottesdienst. Und oh, die Geschäftsleute der Stadt kamen und sagten, unser wertvoller Bruder, der dieses gebaut hat und unser wertvoller Bruder, der jenes gebaut hat und er ist drüben in den Armen der Herrlichkeit und hat eine wunderbare Zeit. Und die Bibel sagt, er hob seine Augen auf in der Hölle. Und er sah den Mann mit dem armen Geist, arm im Geiste, dort draußen mit seinem Erbe, aus seiner Investition. Dieser Mann hatte falsch investiert. Das ist richtig. Jawohl, Herr. Er sah den Inhaber der Police, der das ewige Leben annahm und dort drüben war er im Himmel. Und er wusste, dass er ihm nur Brotkrumen gab, um zu helfen, nicht die Dinge, die er hätte tun sollen. Er hatte sein Leben nicht bei der Gelegenheit aufgegeben, die Christus ihm gab. Große Redner kamen und sagten, unser lieber Bruder, es ist so und so. Der Mensch kann das eine sagen, aber Gott sagt etwas anderes. Seht ihr? Und wir finden heraus, dass sein Leben nicht mit dem übereinstimmte, was das Wort Gottes verlangt. Ich möchte jetzt, dass ihr über euer eigenes Leben nachdenkt, so wie ich über mein eigenes denke. Seht ihr? Die großen Redner, große Männer standen bei seiner Beerdigung auf. Wie anders war es bei Abrahams Beerdigung. Abraham hatte allen Reichtum aufgegeben, sogar seinen Fuß auf einen Thron gesetzt, um Pharao von Ägypten zu werden. Und er verließ sie, weil er die Schmach Christi für einen größeren Reichtum hielt, als die Gemeinde und Fantasien in Ägypten. Was hat er getan? Was geschah, als Abraham starb? Entschuldigung, ich meine Moses, nicht Abraham. Verzeiht mir bitte. Moses. Moses, als er starb, er, weißt du, was für Sargträger er hatte? Engel. Warum? Ein Mensch konnte ihn nicht dorthin bringen, wo er hin wollte. Er musste Engel haben, die ihn dorthin bringen, wohin er geht. Warum? Er hatte den Glanz der Welt aufgegeben und die Schmach Christi auf sich genommen. Befindet ihr euch heute Morgen, meine lieben Brüder, in diesem Zustand? Ist das euer heutiger Zustand, euer gegenwärtiger Zustand? Seid ihr in der Lage, das zu akzeptieren? Ihr Schwestern, ist das euer gegenwärtiger Zustand? Wendet ihr euch in diese Richtung und sagt, oh, Bruder Branham, ich mag ihn, aber er ist ein bisschen verrückt. Ich könnte es sein, wenn ich nicht in meinem Kopf bin, möchte ich so sein, dass ich in seinem Kopf sein kann. Lasst die Gesinnung Christi in euch sein und sagt nur die Wahrheit. Genau, denkt daran, folgt Christus. Wir finden heraus, dass Moses Sargträger hatte, die ihn hinauftragen mussten. Ein Mensch konnte das nicht tun, aber dieser reiche Mann hatte wahrscheinlich die Berühmtheiten der Stadt als Sargträger. Aber in der Hölle hob er seine Augen auf. Und warum? Seine Investition in die, nun, er war ein Mitglied der Gemeinde. Er sagt, er war es nicht, war es aber. Die Bibel sagt, er war es. Er nannte Abraham Vater, seht ihr? Vater Abraham, seht ihr? Sende Lazarus. Aber er war ein bekennendes Mitglied der Gemeinde. Aber er wollte nicht in Jesus Christus investieren. Ihr seht also, wo er seine Augen aufhob. In der Hölle. Dann sah er diesen Bettler weit weg in Abrahams Schoß. Da wurde er selbst zum Bettler. Du wirst betteln, irgendwann einmal, wisst ihr das? Irgendwann wirst du betteln müssen. Wenn du also mit Gott nicht im Reinen bist, dann fang jetzt an zu betteln, damit die ganze Stärke aus dir herauskommt, die ganze Welt aus dir. Oh, bettle um Gnade. Wenn du das nicht tust, wird es dir genauso ergehen wie diesem reichen jungen Mann, als ihm die Gelegenheit geboten wurde, so wie es dir auch das gerechtfertigte Wort Gottes, das persönlich geworden ist, präsentiert wurde. Amen. Ich fühle mich jetzt so, wie sich ein Pfingstler fühlen sollte. Das Wort, die Wahrheit. Was werdet ihr damit tun? Was werdet ihr tun? Es übergehen und rausgehen und etwas anderes tun, rausgehen und zu Abend essen. Es sollte ein Gebetstreffen auslösen. Es sollte ein Fasten auslösen. Es sollte dazu führen, und wie kann man es tun, wenn nichts da ist, womit man es tun könnte? Kein Verlangen, keine Aufrichtigkeit. Lass jemanden kommen und es widerlegen mit dem Wort. Gott rechtfertigt sein Wort. Er hat versprochen, es zu tun. Er hat es immer getan. So wurde er auch doch ein Bettler. Manchmal müssen wir betteln. Macht nicht den gleichen Fehler wie er. Investiert heute Morgen in Jesus Christus. Ich werde noch einen reichen Mann nehmen, nur einen, etwa eine Minute. Ich bin gerade das Konzil von Nicäa durchgegangen. Das Konzil nach Nicäa und die Väter von Nicäa, alles, um zu sehen, wo die Gemeinde ihren Fehler gemacht hat. Ich stoße hier auf die Schriften des heiligen Martin von Tours, eines Franzosen, und ich sehe, dass er in seinem reichen Haus geboren wurde. Sein Vater war ein großer Feldherr, und in Frankreich war es damals üblich, dass der Sohn das tat, was der Vater tat. Ich denke, das ist immer noch eine gute Sache im christlichen Sinne. Wenn das dein Vater ist, dann machst du es ihm gleich. Nun finden wir heraus, dass Martin ein Soldat sein sollte, und es war eine Berufung in seinem Leben von Gott. Und er war bescheiden, und das ist auch bekannt. Jeder Soldat hatte einen Mann, der ihm die Stiefel putzen und pflegen sollte, denn er war ein Vorbild für die Nation, für das Volk. Und sie sagten, anstelle von Martins Diener, wahrscheinlich dem farbigen Jungen, der seine Stiefel putzen sollte, putzte er die Stiefel des farbigen Jungen. Und doch war er noch nicht einmal ein Christ. Er war ein Heide. Aber die vorherbestimmte Saat lag dort. Genauso wie in der kleinen Frau, als sie das Wunder sah, dass Jesus ihr sagen konnte, wo ihr Problem lag. Und so blitzte es auf. Er wurde zum Leben erweckt. Der Sohn leuchtete auf sie. Und ihr könnt das Leben nicht zurückhalten, wenn die Sonne auf ein Samenkorn scheint. Ein Same kann ohne Leben daliegen. Er wird einfach daliegen. Hat er jedoch Leben in sich, so wird er aufgehen, sobald die Sonne ihn bescheint. Und Martin, nun dieser Ruf in seinem Leben, und er wollte etwas für Gott tun, und er wusste nicht genau, was er tun wollte. Und er sagte, eines Tages stand er an einem Tor, als die Leute in die Stadt kamen, und ein richtig kalter Winter war, und wie im Osten halt zu haben. Ich hörte gerade von zu Hause, dass es 20 Grad unter Null waren, und das in Indiana. Das ist fast ein Rekord. Ich glaube, es ist ein Rekord. Richtig kalt, und die armen Leute liegen draußen ohne Essen und frieren sich zu Tode. Und Martin, der heilige Martin, kam durch das Tor und sah einen alten Bettler dort liegen. Und der arme Kerl war zerlumpt. Es war eiskalt draußen und Martin blieb zurück. Und es kamen Männer vorbei mit großen Gütern. Und er sagte, bitte, Herr, ich liege im Sterben. Könnt ihr mir nicht etwas geben? Ich bin am Frieren. Ich überlebe diese Nacht nicht. Bitte lasst mich nicht sterben. Und sie gingen einfach vorbei, denn er war nichts weiter als ein Bettler. Martin stand da und sah sich das alles an. Er hatte alles, was er hatte, schon weggegeben. Er hatte nur einen Mantel. Es war eine Art Umhang, der ging ihm von der Schulter aus, wie es bei Soldaten üblich war. Und er hatte eine große, lange, es war so wie eine Decke über seine Schultern. Und er stand da. Er wusste, dass er in dieser Nacht auch erfrieren würde, wenn er es nicht hätte. Also nahm er sein Schwert und teilte ihn in zwei Hälften. Er ging hinüber und wickelte den alten Bettler darin ein, nahm die andere Hälfte und wickelte sie um sich selbst. Als er mit diesem Trick die Straße hinunterging, lachten sie und haben gesagt, was für ein komisch aussehender Soldat. Wenn wir heute auf dem Wort stehen und für die Wahrheit eintreten, wird die konfessionelle Welt zweifellos sagen, du siehst aus wie ein komisches Ding. Von welcher Glaubensgemeinschaft kommst du eigentlich? Wo ist denn deine Legitimation? Und das stimmt, wenn man versucht, das zu tun, was richtig ist. Wenn man versucht, das zu tun, was mit dem Wort Gottes richtig ist. Und also in dieser Nacht, als Martin schlief, wurde er im Schlaf geweckt, und er schaute, im Zimmer stand Jesus, und er war in das Stück Gewand gehüllt, in das er den alten Mann gehüllt hatte. Siehst du, er machte eine Investition, er bekam dort seine Berufung, und er war der Botschafter jener Zeit, er brachte die Gemeinde zurück zu den pfingstlichen Prinzipien. Ein großartiger Mann. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich im Martyrologium nach der Karte des heiligen Martin gefragt. Der katholische Freund sagte, der wurde doch nicht heilig gesprochen. Ich würde vielleicht noch von der römischen Gemeinde heilig gesprochen, aber er stand im Buch Gottes. Er brachte die Gemeinde zurück zu den Prinzipien des Evangeliums, zurück zur ursprünglichen Taufe im Heiligen Geist, zurück zum wahren Leben Gottes. Und warum? Er tat das, was richtig war. Er investierte seinen Reichtum, den Reichtum der Schätze der Erde und den Reichtum dessen, was er gewesen war, und er verkaufte sich und wurde ein echter Investor in Jesus Christus. Mögen wir heute Morgen dasselbe tun. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es tut mir aber leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Ich weiß nicht, vielleicht ist dies mein letzter Beitrag. Aber wenn es soweit ist, wenn mein letzter letztendlich auch kommt, muss ich ihn eines Tages treffen. Wenn du das Band abspielst, wirst du es verstehen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber aus meinem Herzen, als Liebhaber von Pfingsten, warum bin ich heute bei euch? Einige von euch konfessionellen Brüdern könnten sagen, er ist gegen unsere Organisation. Das bin ich nicht. Ich bin gegen das System, das euch in die Welt schleppt. Wenn ich diese Methodisten für richtig hielte, würde ich auf ihrer Seite stehen. Wenn ich die Baptisten für richtig hielte, ich bin von ihnen weggegangen, um bei euch zu sein. Mein Volk ist katholisch. Wenn ich das für richtig hielte, würde ich zu ihnen gehören. Ich habe sie verlassen, um zu dir zu kommen, weil ich glaube, dass du dem Richtigen am nächsten kommst. Daran glaube ich. Wenn dem nicht so wäre, würde ich meine Bemühungen woanders hinlenken. Du weißt, dass ich von euch nie einen Pfennig verlangt habe. Ich würde nie, nicht einmal das nehmen, was ihr mir gebt. Es ist nicht das Geld. Ich möchte, dass ihr euch erinnert, wie Samuel sagte, als sie einen König über sich haben wollte. Und er sagte, das ist wie in der Welt, tut das nicht. Ihr habt einen Gott, einen König, bleibt bei ihm. Dann wollten sie auf jeden Fall, sie wollen so aussehen wie der Rest der Welt. Was für ein Bild in einer Pfingstgemeinde. Und Samuel stand an diesem Morgen da und sagte, seht Herr, habe ich dir jemals etwas weggenommen, mein Geld? Nein, du hast es nicht getan. Habe ich euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht eingetreten ist? Und Israel sagte mit einer Stimme, es ist die Wahrheit. Du hast nie etwas anderes im Namen des Herrn gesagt, als das, was geschehen ist. Und dann sagte er, hört mich an, Gott ist euer König. Aber wir wollen doch einen König haben. Und das werden wir tun. Lasst uns beten. Ich glaube, ich bin schon so weit gegangen, wie es nur geht. Himmlischer Vater, wir sind. Der Geist in den Menschen lässt sie nach etwas suchen. Ist es nicht so, wie Kajaphas sagte? Ist es nicht besser, dass ein Mensch stirbt, als dass eine ganze Welt untergeht, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht? Und die Bibel sagt, dass er als Hohepriester prophezeite. Der Geist hatte ein Recht, ihn zu schlagen. Aber wie abwegig war es, ausgerechnet den Gott zu kreuzigen, dem er zu dienen behauptete. Wie sie im Tempel auch klagten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und genau dieser Gott, von dem sie sprachen, hat es am Kreuz gesungen, in der Vollstreckung. Herr, ich weiß nicht, wie ich diesen Menschen die Augen öffnen kann. Ich kann sie nicht bitten, mir das Beschneiden zu verzeihen. Wie kann ich es tun, die dabei treu bleiben? Ich sage es nicht, damit sie mich hören. Wenn ich das wollte, würde ich vor diesem Altar treten und Buße tun, wie ein Heuchler. Aber jetzt, seit Jahren, Herr, lass sie das erkennen, denn dass sie hier die Berührungen des Geistes haben, sogar über ihren Bruder, und das ist es, wonach sie eigentlich suchen. Aber Herr, du kannst deine Gemeinde nicht auf so etwas bauen, wenn sie sich gegenseitig die Ehre erweisen. Gott teilt seine Herrlichkeit mit niemandem. Lasst euch von den Dingen der Welt loslösen. O Gott, segne diese Geschäftsleute, diese Gruppe. Du hast sie zu einer Oase für meinen Dienst gemacht. Ich glaube, du hast sie auf diese Weise aufgebaut. Selbst bei all den harten Einschnitten hast du sie davon abgehalten, schlecht über mich zu denken. Sie rufen mich gleich wieder zurück. Ich weiß, dass es eine Art ist, zu den Menschen zu kommen, Herr. Und ich bete, dass du meine Worte ehrst, wenn meine Zeit um sie um ist, Herr. Lass mich in Frieden gehen. Lass mich gehen, ohne das Blut eines Menschen an meinen Händen zu haben, ohne eine Gemeinde, ohne ein konfessionelles Bekenntnis, ohne irgendetwas, sondern nur mit dem Blut von Jesus Christus. Gewähre es, Herr. Meine konfessionellen Brüder da draußen, Herr, viele von ihnen, einige, die feinsten Brüder, die ich je getroffen habe, in all dem und überall, warum tun sie das, Herr, warum? Wenn du dich umdrehst und das Wort als die Wahrheit bestätigt und das Zeichen zeigst, dass in den letzten Tagen der Auferstehung geschieht, dass Christus hier ist. Und es ist nicht irgendein Mann, das ist der Heilige Geist selbst. Gott, ich weise den Teufel zurecht. Ich weise die Mächte der Mode und die Mächte der Welt zurück. O, die der Augen deiner Gemeinde blenden, Herr. Ich bete, dass er von ihnen weggenommen wird, dass sie sich mit ganzem Herzen dir zuwenden und dir alle Tage ihres Lebens dienen mögen. Vergib uns, Herr. Ich stehe nun wie Jesaja an diesem Morgen, der die Vision gesehen hatte. Und er sagte, ich bin ein Mann von unreinen Lippen und unter unreinen Menschen mit unreinen Lippen. Herr, lass den Engel wiederkommen und lass ihn das Feuer vom Altar bringen und die Lippen eines jeden von uns berühren, Herr, dass wir nur das sprechen, was Wahrheit ist und was Wort ist und was Recht ist. Dass wir diesen sündhaften Tag des Amerikanischen und des Weltlichen vermischtem in die Gemeinde zurückbringen und zur Umkehr. Gott, dafür haben wir gebetet jahrelang und wenn es uns gesendet wird, kommt es auf demütige Weise. Wie ich schon sagte, sie warten um einen Krieger und sie bekamen ein Baby. Aber du hast dich ihnen gesandt und sie wollten es nicht annehmen. Gott, lass die Menschen nicht wieder denselben Fehler machen, um dies zu erkennen. Es geht nicht um ein neues Glaubensbekenntnis oder eine neue Konfession, sondern um die Rückkehr zum Wort, zurück zu Gott, zum gerechtfertigten Wort. O, gewähre es, Vater, segne unseren Bruder Schakarian. Wenn ich seinen Geist hinter mir spüre, dann weiß ich, dass er schwach ist und dass Satan ihm jetzt nach dem Leben trachtet. Gott, ich beanspruche sein Leben, bis du mit ihm in diesem letzten Tag fertig bist. Hilf uns, lass uns dieses Gebet des Glaubens beten. Seine lieben kleine Frau, ich bete für diese Geschäftsleute, für die Führungskräfte, für diese Minister. Oh Gott, ich bete in Jesu Namen, hilf mir, Gott, hilf mir. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Mein Herz brennt, meine Seele ist voller Sehnsucht. Oh, lass sie kommen, Herr, lieblich, nicht zu irgendetwas, was ich gesagt habe, sondern lass sie zum Worte zurückkommen, Herr. Und sehen und dort bleiben, bis sie sehen, dass es geschieht. Erlaube es. Und Vater, ich sehe den Samen nun aus. Ich weiß, wenn er in den vorherbestimmten Boden fällt, wird er aufleuchten und scheinen, glühen zur Herrlichkeit Gottes. Hilf uns, Vater. Wir übergeben dies jetzt an dich im Namen des Herrn Jesus. Während wir unsere Köpfe gesenkt haben, würden einige hier morgen sagen, Bruder Branham, in meinem Herzen glaube ich wirklich, dass das richtig ist und ich möchte umkehren. Ich möchte heute Morgen eine Investition tätigen. Ich werde in meiner Gemeinde bleiben. Verlasst eure Gemeinde nicht. Nein, du bleibst in deiner Gemeinde, wo immer du auch bist und liebst deinen Pastor und all seine Glieder und alles andere. Lieb das, aber bleib dort nicht nur um irgendwelchen weltlichen Dingen zu glänzen, nicht um etwas anderes zu erreichen, sondern um mit der Herrlichkeit Gottes zu glühen, in Demut und bereit zu sein, den Tadel zu ertragen, wenn man euch altmodisch nennt. Und ihr seid. Neulich stand in einer großen Gemeinde einer der höchsten Pfingstgemeinden hier ein Mann, ein Prediger auf, und eine Dame hatte langes Haar, das sich auf dem Rücken drehte und sagte, ihr Ballon sollte entleert werden, sagte, du bist anders als die anderen. Diese arme, rückständige Zustand, was für eine Zeit, oh, wirst du es akzeptieren? Heb deine Hand und sag, ich will glauben. Gott, ich möchte heute Morgen eine Investition tätigen. Ich will mein Leben lang hingeben. Ich möchte meine Investition tätigen. Ich habe die Gelegenheit, bietet sich mir an. Bruder Branham, ich weiß, dass Gott verpflichtet ist und zu dir spricht, sonst würden diese Dinge nicht geschehen. Ich weiß, dass dies von Gott kommt. Ich möchte eine Investition tätigen und ich werde jetzt aufstehen und sagen, ich bin einer für diese Investition. Ich widme mein Leben neu, jetzt, Jesus Christus. Stell dich auf die Füße, überall und sag, ich investiere mein Leben. O himmlischer Vater, lasst uns jetzt unsere Hände zu ihm erheben. Himmlischer Vater, im Namen Jesus Christi sprechen wir diese Weihe aus. Ich weiß nicht, was es bedeuten wird. Einige von ihnen meinen es wirklich, ich vermute es, Herr, manche stehen einfach nur da. Einige stehen, weil andere stehen. Einige stehen, weil du zu ihnen sprichst. Einige haben das Wort Gottes gehört. O Gott, ich kann es nicht aufteilen. Aber ich bete, dass du es tust, Herr, jetzt. Und sende den Heiligen Geist und einen großen Weihungsgottesdienst an Gott. Hebt nun eure Hände und eure Herzen. Kümmert euch nicht um das Essen. Was für einen Unterschied macht das schon? Habt ihr, kümmert euch nicht darum. Es ist jetzt gerade um Mitternacht. Die Wissenschaft sagt, es ist 3 Minuten vor Mitternacht. Aber das könnte deine Mitternachtsstunde sein. Es ist genau auf den Punkt 12 Uhr. Das habe ich nicht gewusst. Und dies könnte für einige von euch der 12 Uhr der Mitternachtsschlag sein. Ihr werdet es entweder akzeptieren oder nicht akzeptieren. Nicht akzeptieren, was ich gesagt habe, sondern akzeptiert das ganze Evangelium, die ganze Kraft, die ganze Bibel, alles, was Gott sagt. Akzeptiert es oder es wird zu spät sein. Nun hebt einfach eure Hände und betet. Ich lasse euch jetzt beten. Ich habe durchgebetet. Jetzt betet ihr. Es liegt an euch und Gott segne euch.